grüße Sie, einen wunderschönen guten Morgen. Wir lösen in dieser Vorlesung gewöhnliche Differentialgleichungen. Haben uns auf Anfangswertprobleme konzentriert, also y'. Ich glaube, bisher in jeder Vorlesung habe ich damit gestartet, oder fast jede Vorlesung dieses Semester habe ich damit gestartet, dass ich in dieses Anfangswertproblem hinschreibe. Und wir haben gesehen, dass wir ganz, ganz viele physikalische Phänomene, chemische Phänomene, biologische Phänomene in die Form von solchen Anfangswertproblemen bringen können. Das heißt, wir fassen in einem Vektor y alle Größen zusammen, die uns interessieren, die wir beobachten können, und haben ein Naturgesetz, das uns sagt, wenn wir die Größen heute kennen, wie ist dann die Änderungsrate der Größen heute. Haben uns überlegt, wie wir das Ganze numerisch lösen können, und das einfachste Verfahren, um das zu lösen, das explizite Euler-Verfahren, ist das, was jeder Ingenieur, jeder Anwender intuitiv sofort machen würde. Wenn er heute die Größen kennt und kennt damit heute die Änderungsrate der Größen, dann hält er diese Änderungsrate für eine gewisse Zeit fest, für ein paar Tage, ein paar Minuten, ein paar Mikrosekunden, je nachdem auf welcher Zeitskala er sich gerade bewegt oder erwartet, dass was Interessantes passiert, hält die Änderungsrate ein Stück eine Zeit lang fest und rechnet dann mit dieser konstanten Änderungsrate aus, wie sehen die Größen zum Beispiel morgen aus. Und dann kennt er die Größen morgen, dann kann er morgen wieder die Änderungsrate ausrechnen, hält diese Änderungsrate wieder einen Tag lang fest, rechnet die Größen damit übermorgen aus und so weiter und so weiter. Das ist gerade das, was wir das explizite Euler-Verfahren genannt haben. Und wir haben gesehen, dieser ganz einfache Ansatz, der funktioniert schon. Konnten das beweisen, im Wesentlichen mit der Taylor-Formel haben wir gezeigt, wenn wir einen Schritt machen des expliziten Euler-Verfahrens, dann konvergiert der lokale Fehler mit der Größenordnung h² gegen 0. Also ein Schritt von den richtigen Anfangswerten aus, wenn wir da das h halbieren, gibt uns eine Viertelung des Fehlers bei diesem Verfahren, beim expliziten Euler. Jetzt brauchen wir mit halben Schritten natürlich doppelt so viele, um zum gewissen Zeitpunkt zu kommen. Das heißt, eine H-Potenz verlieren wir vom lokalen Fehler auf den globalen Fehler über irgendein festes Intervall. Und damit hatten wir also raus, dass das ganz einfache explizite Euler-Verfahren, das konvergiert schon gegen die richtige Lösung, und es konvergiert mit der Größenordnung H, also halbieren der Schrittweite, sorgt dafür, dass sich insgesamt der Fehler auf dem kompletten Intervall, alle Lösungspunkte ausgerechnet, sich der Fehler ebenfalls halbiert. Damit könnte man schon glücklich sein, waren wir aber nicht. Wir haben gesagt, wir möchten nicht nur Konvergenz, wir möchten auch schnellere. Wir möchten eine noch schnellere Konvergenz haben. Also haben wir die Änderungsrate nicht einfach eingefroren, nicht einfach heute ausgewertet und die Änderungsrate eingefroren, sondern wir haben gesagt, wir wählen uns geschickte Stellen xy oder xetas, haben wir die dann genannt, wo wir das f auswerten. Und an diesen geschickt ausgewerteten Stellen werten wir also die Steigung aus und wählen und nehmen uns dann ein irgendwie geschickt gewichtetes Mittel von diesen Steigungen und hoffen, damit was Besseres hinzukriegen als das explizite Euler-Verfahren. Haben das beschrieben durch allgemeine Runge-Kutta-Methoden, also welche Stellen wir nehmen, haben wir beschrieben durch die BIs, wie wir dann die Y-Werte, die Etas dazu ausrechnen, haben wir beschrieben mit den Koeffizienten A, I, J, und wie wir das Ganze dann geschickt die CIs waren, wo wir die X-Werte auswerten, die AIJs waren, wie wir dann die Etas ermitteln, und die BIs waren dann die Gewichte, wie wir die so ermittelten Steigungen insgesamt gemittelt haben, um zu sagen, mit welcher Steigung gehen wir denn jetzt von heute auf morgen. Und dann haben wir uns überlegt, wie wir diese Koeffizienten A, B, C, wie wir die geschickt einstellen können, um eine höhere Konvergenzordnung zu bekommen, haben das explizit durchgerechnet bis Größenordnung 3, und ich habe Ihnen zumindest noch ohne Beweis angegeben eine Methode der Ordnung 5, und wir haben im Beweis gesehen, von den Methoden bis zur Größenordnung 3, dass wir damit prinzipiell Ordnungsbedingungen beliebig hoher Ordnung herleiten können. In der Praxis begnügt man sich dann typischerweise zum Beispiel mit dieser sehr populären Methode der Ordnung 5, also halbieren von h gibt uns einen Fehler, der sich wie h hoch 5, also wie ein 32stel von dem eigentlichen Fehler verhält. Ja, das reicht uns aber auch nicht. Wir hatten jetzt Konvergenz, wir hatten sehr schnelle Konvergenz, und auch das hat uns aber nicht gereicht. Und auch das ist ein typisches Vorgehen in der Numerik. Sie haben zwar manchmal konvergente Verfahren, aber wenn Sie sich die angucken, wenn Sie dem Anwender zeigen, was da passiert, denken Sie an expliziten und impliziten Euler auf einem der allerersten Übungsblätter mit dem Pendel, dann konvergieren die zwar beide gleich schnell gegen die richtige Lösung, aber auf dem Weg dahin macht das explizite Euler-Verfahren etwas, was wir einfach nicht tolerieren können, was physikalisch so falsch ist, wo gewisse qualitative Eigenschaften der Lösung ja so fundamental etwas verletzen, dass wir das einfach nicht akzeptieren, auch wenn das für kleinere Hs gegen die richtige Lösung konvergiert. Also zum Beispiel dieses Pendel, was immer mehr wurde, das ist etwas, was typischerweise der Anwender nicht akzeptiert, wenn sie ihm im Computer vorhersagen, dass er ein Perpetuum mobile gebaut hat, dann sorgt das dafür, dass er im Computerprogramm nicht traut. Und erst wenn das H so furchtbar klein ist, dass sie ganz so nah dran sind an der Lösung, dass er das vielleicht nicht mehr sieht, wird er der Sache trauen. Aber das sind typischerweise Dinge, die sehen die Anwender. Ob sich ein Pendel aufschaukelt, sehen sie, wenn sie es nur lange genug laufen lassen. Ob irgendwelche Größen negativ werden, sehen sie. Und wenn die Größen eigentlich nicht negativ werden dürfen, sind das Dinge, die Anwender oft nicht akzeptieren. Das heißt, wir wollen nicht nur Konvergenz, wir wollen nicht nur schnelle Konvergenz, wir wollen auch gewisse qualitativ richtige Eigenschaften der Lösung. Und da gibt es eine unglaubliche Menge von qualitativ richtigen Eigenschaften der Lösung. Und Ihnen ist das auch schon begegnet in der Einführung in die Numerik. Wenn Sie da an die Quadraturformeln denken, dann sind wir da ganz ähnlich vorgegangen. Einfachste Formeln, Mittelpunktsformel, Trapezregeln ist so das, was man Trapezregel ist, das, was Sie machen würden, wenn Sie die Funktion per Hand zeichnen und dann irgendwie einen geraden Schnitt ausschneiden würden. Das heißt, das ist das, was Sie intuitiv sofort machen würden. Haben das Ganze höher gebracht, haben dann Newton-Cotes-Formeln draus gemacht, die mit beliebig hoher Ordnung beliebig schnell konvergiert haben. Typischerweise nimmt man die aber in der Praxis nicht beliebig hoher Ordnung, diese Newton-Cotes-Formeln, deswegen, weil an irgendeiner Stelle negative Gewichte auftreten. Das heißt, was dann verletzt, die konvergieren dann zwar immer noch ganz furchtbar schnell gegen das richtige Integral, aber es ist eine qualitative Eigenschaft verletzt, nämlich die qualitative Eigenschaft, dass wenn Sie die Funktion in einem Punkt erhöhen, dann sollte sich das Integral auch erhöhen. Sie haben eine Monotonie des wahren Integrals und die ist verletzt, wenn Sie eine Quadraturformel haben mit einem negativen Gewicht. Und das ist was, was einem Anwender unter Umständen oder typischerweise wichtiger ist, als eine noch höhere Konvergenzordnung zu haben, ist es eben, dass auch gewisse qualitative Eigenschaften wie die Monotonie bei dem Integral noch erfüllt bleibt. Ja, dann haben wir uns überlegt, was wären qualitative Eigenschaften, die wir hier gerne erfüllt haben möchten. Und eine qualitative Eigenschaft, oder drei qualitative Eigenschaften werden es sogar werden, die bestimmen wir dadurch, dass wir uns angucken, eine Testgleichung. Und diese Testgleichung war einfach die skalare Gleichung y' gleich lambda y. Also y hängt wie immer ab von x, y an der Stelle 0 gleich 1. Das heißt, wir haben hier ein skalares Problem, nur eine Größe, die sich ändert, und haben hier die einfachste lineare Gleichung. Und wir haben das motiviert dadurch, dass wir diese Gleichung eben auch in komplizierten Problemen immer wieder finden. Wenn wir ein kompliziertes, nichtlineares, vektorwertiges Anfangswertproblem haben und gucken uns das nur einen kurzen Zeitpunkt an, also gucken uns das lokal an, dann können wir das f linearisieren, dann steht hier eine lineare Gleichung. Und wenn diese lineare Gleichung, die können wir dann probieren zu entkoppeln, die können wir beschreiben durch eine Matrix, können hoffen, dass die diagonalisierbar ist. Und wenn die diagonalisierbar ist, können wir die mit einer Basistransformation noch entkoppeln und haben dann in den einzelnen Komponenten immer so eine Testgleichung drin. Und eine noch wichtigere Motivation sehen Sie auf dem nächsten Übungsblatt, was am Donnerstag rauskommt, wenn Sie sich nämlich zum Beispiel partielle Differentialgleichungen angucken. Wärmeentwicklung, wo eine Größe nicht nur von der Zeit abhängt, sondern auch noch vom Ort, dann können Sie die beschreiben wie gewöhnliche Differentialgleichungen mit sowas wie unendlich vielen Komponenten, weil Sie an jedem Ortspunkt eine Größe haben, die Sie eigentlich beschreiben müssten über die Zeit. Und in diesen partiellen Differentialgleichungen taucht ebenfalls immer wieder solche Testgleichungen mit verschiedenen Lambdas auf. Das heißt, diese Testgleichung können wir interpretieren als einen Baustein, der ja zumindest sehr häufig vorkommt, auch in komplizierteren Differentialgleichungen. Jetzt gibt es verschiedene qualitative Eigenschaften, die man fordern könnte, dass die respektiert werden von unserem numerischen Verfahren. Die wahre Lösung ist ja offensichtlich y von x gleich e hoch lambda x. Konstante brauche ich nicht, weil ich y von 0 einfach gleich 1 genommen habe als Anfangswert. Und diese Lösung hat eine Menge qualitative Eigenschaften. Die ist zum Beispiel immer größer als 0. Wenn Sie hier ein reelles Lambda haben und ein x einsetzen, wäre die immer größer als 0. Wenn Sie hier ein negatives reelles Lambda einsetzen, geht die gegen 0. Ein positives reelles Lambda, dann geht die gegen unendlich. Und drei qualitative Eigenschaften, die so wichtig sind in der Praxis, dass die wirklich einen Namen bekommen haben, sind die folgenden. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie haben wieder ein Gitter, 0 gleich x0 kleiner x1 kleiner x2 und so weiter, dann erfüllt die Lösung ja offensichtlich, dass nun, wenn das Lambda, was wir hier haben, wenn das Realteil gleich 0 hat, wir hatten gesehen bei dieser Motivation der Testgleichung, dass diese Lambdas, die hier vorkommen als Eigenwerte von einer Matrix, auch wenn die Matrix reell war, durchaus komplex sein können. Also wir sollten das hier gleich für komplexe Lambdas behandeln. Nun, und wenn die Lösung so ist, dass der Realteil von Lambda kleiner ist als 0, dann heißt das, wenn Sie sich erst ein negatives reelles Lambda angucken, dann fällt diese Lösung einfach vom monoton fallend gegen 0. Und wenn Sie da noch einen Imaginärteil drin haben, dann heißt das einfach nur, Sie haben noch eine gewisse Rotation in der komplexen Ebene mit dabei. Aber betragsmäßig fällt das Ding monoton und geht exponentiell gegen 0 runter. Insbesondere heißt das, wenn Realteil Lambda kleiner ist als 0, dann erfüllt die wahre Lösung, dass y von xi plus 1 immer betragsmäßig kleiner ist als y von xi. Also wenn irgendwo in der Welt, in dem Naturgesetz, Komponenten drin sind, die dieser Testgleichung entsprechen, mit einem Lambda mit negativem Realteil, dann heißt das, wir haben Komponenten in der Welt, die abklingen über die Zeit. Das ist etwas, wenn etwas abklingt über die Zeit, das ist etwas, was man typischerweise möchte, dass das ein numerisches Verfahren auch respektiert. Was in der Welt abklingt, soll gefälligst auch im Computer abklingen. Es könnte es natürlich auch sein, dass der Realteil von Lambda gleich 0 ist. Dann würde das bedeuten, Sie haben hier etwas e hoch Lambda x mit einem imaginären Lambda. Das heißt, das rotiert einfach nur in der imaginären Ebene herum. Dann können Sie das x interpretieren mit dem imaginären Teil Lambda als einen Winkel. Das heißt, hier steht sowas wie e hoch Winkel mal i. Und das heißt, Sie haben in der komplexen Ebene einfach auf dem Einheitskreis mit dem Winkel laufen Sie entsprechend drumherum. Das heißt also, der Betrag, wenn hier der Realteil gleich 0 ist, der würde sich nicht mehr ändern. Das heißt, Sie hätten, wenn die wahre Welt, wenn in dem Naturgesetz für die wahre Welt solche Testgleichungen drin vorkommen, mit einem Lambda mit Realteil gleich 0, dann gibt es in der Welt Komponenten, die sich nicht ändern. Wir haben das nicht explizit durchgerechnet, aber Sie glauben mir, glaube ich, Handwaving sofort, dass das ist, was bei dem Pendel auftritt. Also wenn Sie sich so eine Pendelgleichung vorstellen, y2' gleich minus y, das wäre ja so ein typisches Pendelgesetz, dass Sie irgendeine Beschleunigung haben, die wirkt entgegen die Auslenkung, die Sie haben, dann könnten Sie sich das ja umschreiben als y1 gleich y, y2 gleich y', eine Differentialgleichung erster Ordnung, dann hätten Sie also y1', y2', nun y1' ist gerade y2, y2' ist gerade y2' ist minus y, also minus y1. Das wäre also eine Differentialgleichung, die linear ist mit der Matrix. y1 haben hier y2, dann hätten wir hier y1' gleich y2, so rum stimmt's. Dann hätten wir hier also 0, 1, minus 1, 0 als Matrix. Und die Eigenwerte hiervon sehen Sie sofort. Hier x² plus 1, wenn Sie das charakteristische Polynom ausrechnen. Also die Eigenwerte hiervon sind i und minus i. Dementsprechend könnten Sie durch eine Basistransformation das y1 und das y2 entkoppeln und hätten hier skalare Differentialgleichungen der Form, ja, irgendeine neue Variable nach Basistransformation z1 ist z1' gleich i mal z1 und z2' gleich minus i mal z2. Das heißt, hier hätten Sie Komponenten drin in der Pendelgleichung, die würden einer solchen Testgleichung entsprechen mit einem rein imaginären Lambda. Und das bedeutet, Sie hätten da Komponenten drin in der Testgleichung, die würden sich im Betrag nicht ändern. Und das ist gerade das, was Sie beobachten in dem Pendel, dass es eben immer mit derselben Amplitude schwingt. Oder wenn Sie es im Komplexen beschreiben würden, dann könnten Sie es ja auch wirklich auf dem Einheitskreis beschreiben. Also das wäre was, wo wir sagen könnten, das ist es wert. Wenn in der Welt Komponenten sind, die sich betragsmäßig nicht verändern, dann sollen die sich auch im Computer nicht verändern. Das ist eine sinnvolle qualitative Eigenschaft. Und jetzt wäre eine naheliegende qualitative Eigenschaft, hier sowas hinzuschreiben, wenn Realteil Lambda größer ist als 0, dann haben wir Dinge, die in der Welt wachsen, die sollen auch im Computer wachsen. Das könnte man machen. Sie können noch ganz viele andere Eigenschaften hinschreiben, Positivität, wenn Lambda reell ist und so weiter. Das macht man typischerweise nicht. Was man aber noch macht ist, und das kriegen Sie motiviert am Donnerstag, in dem Blatt, was am Donnerstag rauskommt, wenn Sie diese Wärmeleitungsgleichung beschreiben, partielle Differentialgleichung, die machen wir auch noch ein bisschen in der Vorlesung, aber Sie können die auch schon mal ganz krude auf dem nächsten Blatt implementieren mit einer ganz einfachen Idee, dass Sie sagen, wenn Sie eine Größe haben, die vom Ort und von der Zeit abhängt, diskretisieren wir die Ortsabhängigkeit und sagen, das sind eben ganz, ganz viele Größen, die alle an verschiedenen Orten leben und dann haben Sie einfach nur eine gewöhnliche Differentialgleichung für eine vektorwertige Größe, wobei das y an den verschiedenen Komponenten des y dann eben die Wärme an verschiedenen Ortskoordinaten sind. Und was dann rauskommt, ist eine lineare Differentialgleichung mit einer Matrix, die immer größer werden, an je mehr Punkten sie im Ort diskretisieren. Und in diese Matrix hat Eigenwerte, die gegen Minus unendlich laufen, umso größer sie wird. Das heißt, die Eigenwerte dieser Matrix, die werden sehr, sehr negativ reell. Und umso mehr Punkten sie an den Ort, an umso mehr Punkten am Ort sie ihre Größe diskretisieren, umso negativer, reeller werden die Eigenwerte. Umso negativeren Realteil kriegen die Eigenwerte von der Matrix, die da rausbekommen. Das heißt, man hat Probleme in der Welt, wo diese Testgleichung auftritt, mit unglaublich kleinen Lambdas. Dahinter steckt dieses Diffusionsphänomen, was ich letzte Woche schon mal angesprochen habe. Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben irgendwo ganz viel Wärme, ganz viel wenig Wärme, ganz viel Wärme, ganz wenig Wärme, ganz, ganz eng beieinander, dann ist das etwas, was sich ganz, ganz schnell ausgleichen würde. Und da Sie in Gedanken dieses viel wenig Wärme ja immer noch näher zusammenbringen können, könnte sich das Ganze noch viel schneller ausgleichen und noch viel schneller ausgleichen. Das heißt, Sie können sich Dinge überlegen, die sich unglaublich schnell ausgleichen würden bei irgendeinem Diffusions-Wärmeleitungsphänomen. Und das heißt, der Welt treten solche Testgleichungen auf mit Lambdas mit unglaublich negativem Realteil. Und deswegen ist eine Eigenschaft, die uns ebenfalls noch wichtig ist, ist die, dass y von x1, ja, wenn wir hier etwas haben mit einem ganz, ganz furchtbar negativen Lambda, dann geht das nicht einfach nur betragsmäßig, wird nicht einfach nur immer kleiner, sondern das wird auch unglaublich schnell kleiner. Das geht exponentiell gegen Null und mit einem unglaublich negativen Lambda geht es eben unglaublich schnell gegen Null. Und dementsprechend fordern wir auch, dass y direkt an der, also wir haben in der wahren Lösung die Eigenschaft, dass y an der Stelle x1 gegen 0 konvergiert, wenn wir das Lambda, wenn das einen immer, immer negativeren Realteil kriegt, dann geht das y von x1 geht gegen 0. Also wenn wir uns angucken, wie sieht die Lösung aus in Abhängigkeit von Lambda, dann ist die Lösung an irgendeinem festen ersten Zeitschritt, die konvergiert gegen 0 und geht immer näher an 0 dran, umso negativer der Realteil von dem Lambda ist. Also wenn wir in der Welt Komponenten haben, die ganz, ganz furchtbar schnell abfallen, die fast sofort weg sind, dann möchten wir auch einen Computer gerne haben, dass diese Komponenten fast sofort weg sind. Das ist etwas, was sich sonst in merkwürdigen Effekten äußert, wenn Sie im Computer, stellen Sie sich wieder dieses Diffusionsbeispiel vor, Wärmeleitungsbeispiel, viel Wärme, wenig Wärme, viel Wärme, wenig Wärme. Angenommen, das steckt irgendwie drin in Ihrem Anfangswert und angenommen, das würde im Computer nicht ganz, ganz schnell das würde in der wahren Welt würde das sofort verschwinden. Angenommen, das würde im Computer nicht sofort verschwinden, dann hätten Sie in späteren Zeitschritten, würden Sie das sehen, dieses viel wenig, viel wenig, viel wenig. Das heißt, das sind Dinge, wenn Sie etwas haben in der Welt mit Testgleichungen, mit sehr, sehr negativen Lambdas drin und Sie benutzen ein Verfahren, was diese qualitative Eigenschaft nicht respektiert, dann sehen Sie das typischerweise daran, dass Sie irgendwelche Oszillationen sehen in der Lösung. Und die Oszillationen wären etwas, das war eigentlich drin im Anfangswert, wäre aber eigentlich in der Welt ganz sofort weggedämpft worden. Und wenn es das numerische Verfahren nicht macht, dann bleibt das drin und dann haben Sie diese Oszillation auf einmal in Ihrer Lösung drin. Und diese drei qualitativen Eigenschaften, denen möchte ich gern hier in der Vorlesung Namen geben. Wie gesagt, das ist nicht abschließend. Also bei der Konvergenz ist es eine relativ runde Sache. Bei diesen qualitativen Eigenschaften könnten wir uns auch noch 20 neue andere qualitative Eigenschaften überlegen, die ebenfalls ja, vielleicht in einem gewissen Problem es wert sind, respektiert zu werden. Aber das sind so die drei großen, würde ich sagen. Also Realteil Lambda kleiner Null, wenn etwas abnimmt in der Welt, dann soll es auch im Computer abnehmen. Wenn es ganz furchtbar schnell abnimmt in der Welt, dann soll es auch im Computer ganz furchtbar schnell abnehmen. Und wenn es einfach konstant bleibt in der Welt, dann soll es auch im Computer konstant sein. Das sind so die drei prominentesten qualitativen Eigenschaften, die man da hat. Und dementsprechend geben wir denen einen Namen, Definition und Satz 129. Yi sei unsere Approximation an, I ist vielleicht ein schlechter, da wir hier auch im Komplexen sind, also yj, ungefähr y von hj, seien die Approximationen einer Einschrittmethode auf die Testgleichung. Mit äquidistanten Gitterpunkten. Xi, xj, ungefähr h mal j. Dann heißt die Methode, ja, Sie sehen, ich zögere hier bei dem Index, weil ich probiere, das i zu vermeiden, dadurch, dass wir jetzt auch im Komplexen sind. Ich würde es gern nicht vermeiden. Bei den Runge-Kutta-Methoden haben wir bisher einen Haufen Indizes und wir haben es bisher immer so gemacht, dass unsere Zeitpunkte, die hießen xi. Und die J's tauchten auf als die Summe über die J's, über die Stufen, die wir drin hatten in unserer Runge-Kutta-Methoden, also an welchen Stellen wir dann dieses F hier ausgewertet hatten. Das waren die Stufen J gleich 1 bis S. Und das L tauchte noch auf, dadurch, dass wir bei den A's, um die Etas zu berechnen, auch ebenfalls nochmal eine Quadraturformel hatten. Von daher würde ich gerne das I als Index weiter behalten, damit sich das einfach zu dem passt, was wir vorher gemacht hatten. Und wir später keine Probleme haben, sobald wir die Runge-Kutta-Methode hinschreiben und unser Y jetzt YJ heißt, dann müssen wir in der Runge-Kutta-Methode irgendeinen anderen Index verwenden. Das heißt, ich würde Ihnen gern zumuten, dass ich an der Stelle hier YI ungefähr Y von HI schreibe und hier Gitterpunkte XI habe und Ihnen zumute, dass Sie an den Stellen selber sehen, wann I ein Index ist und wann I die komplexe Zahl ist. Wenn es Ihnen an irgendeiner Stelle unklar ist, fragen Sie bitte sofort nach. Also an den Stellen hier ist das I wirklich einfach der Index und typischerweise schreiben wir I nur dann, also die komplexe Zahl I, die brauchen wir nur dann, wenn wir in irgendeinem Beispiel wirklich was nachrechnen und dann sage ich es Ihnen extra dazu und mache das Ihnen ein bisschen anders, damit Sie sehen, dass das wirklich die komplexe Einheit ist. Also wenn ich nichts extra dazu sage, ist das I einfach ein Index, eine natürliche Zahl, die läuft und nicht die komplexe Einheit. Ja, dann nennen wir diese Methode, also irgendeine Einschrittmethode, zum Beispiel Runge-Kutta-Verfahren, die nennen wir A stabil, wenn sie diese Eigenschaft hier der wahren Lösung erfüllt. Das heißt, sie heißt A stabil, falls, wenn in unserer Testgleichung Realteil Lambda kleiner gleich 0 ist und unsere iterierten yi plus 1 das erfüllen, was die wahre Lösung dann erfüllen würde, nämlich dass die betragsmäßig immer kleiner oder zumindest nicht größer werden. Also wenn wir in der Welt etwas haben, machen wir das gleich in dieser Form hier mit, wenn wir in der Welt etwas haben, was nicht zunimmt, dann soll das auch im Computer betragsmäßig nicht zunehmen. Wenn unser Runge-Kutta-Verfahren diese Eigenschaft zusätzlich hat, nennen wir das Ganze A-stabil. Die zweite Eigenschaft, die nennen wir isometrieerhaltend. Wenn für Realteil Lambda gleich 0 gilt, dass yi plus 1 gleich ist yi im Betrag. Das heißt, wenn in der Welt Komponenten sind, denken Sie zum Beispiel an das Pendel, die sich betragsmäßig nicht ändern, dann sollen sich auch im Computer diese Komponenten betragsmäßig nicht ändern. Die Phase darf vielleicht falsch sein, das Pendel schwingt vielleicht mit der etwas falschen Geschwindigkeit, aber es soll zumindest mit derselben Amplitude schwingen und nicht irgendwo eine Dämpfung zeigen, die nicht in Wahrheit nicht da ist und vor allen Dingen kein Perpetuum mobile Verhalten zeigen, dass sich auf einmal Energie dadurch gewonnen wird. Und die dritte Eigenschaft, die nennt man L stabil. Und kombiniert das typischerweise mit der ersten Eigenschaft, also dass die dritte Eigenschaft sieht man typischerweise als eine Verschärfung der ersten Eigenschaft an und braucht sie für solche Probleme, wie Sie es jetzt auf dem Übungsblatt am Donnerstag haben. Wenn Sie in der Welt nicht nur Komponenten haben, die abfallen, also die erste Eigenschaft garantiert Ihnen dann, dass im Computer die Komponenten, die abfallen, sich zumindest nicht größer werden. Und die dritte Eigenschaft garantiert Ihnen, dass die Dinge, die sehr, sehr schnell abfallen in der wahren Welt, auch sehr, sehr schnell abfallen. Das kombiniert man typischerweise und sagt, die Methode heißt L-stabil, falls sie A-stabil ist und direkt die erste iterierte Y1 gegen 0 konvergiert, wenn der Realteil von Lambda gegen minus unendlich konvergiert. Also wenn wir uns das angucken, was käme raus beim Runge-Kutta-Verfahren in Abhängigkeit von Lambda, wir machen immer den ersten Schritt für verschiedene Lambdas mit immer negativerem Realteil, dann sollen diese Y1, die ersten Schritte, die sollen gegen 0 konvergieren. Ja, und das Schöne ist, wir wissen, was ein Runge-Kutta-Verfahren mit der Testgleichung macht. Wir wissen ein Runge-Kutta-Verfahren mit der Testgleichung, das könnten wir immer dadurch beschreiben, dass wir hatten, dass unser YI plus 1 war einfach gleich R von H Lambda hoch I, YI, so können wir es einfach machen, ist R von H Lambda hoch I gewesen. Wir konnten für jedes Runge-Kutta-Verfahren konnten wir beschreiben, was es mit der Testgleichung macht, einfach mit so einer Stabilitätsfunktion R hier. Und dieses R, das hatten wir ausgerechnet, wie das Ganze aussieht. Das sah so aus, lassen Sie es nochmal anschreiben. Hier haben wir es. Das R, also Runge-Kutta-Verfahren ABC auf T Testgleichung Stern ergibt diese iterierten hier mit R von Zeta gleich 1 plus Zeta B transponiert I minus Zeta A hoch minus 1 angewendet auf die lustige Einsenvektor, der nur Einsen enthält. Ja, das heißt, alles, was wir wissen müssen über die Iterierten, wenn wir das Verfahren anwenden auf die Testgleichung, sehen wir an dieser Stabilitätsfunktion und dementsprechend sehen wir diese drei Eigenschaften, die sehen wir sofort an der Stabilitätsfunktion. Also die Frage, ob yi plus 1 kleiner gleich yi ist, ist, wenn yi plus 1 ist ja einfach rh lambda mal yi, also mit jedem Mal, dass wir das Runge-Kutta-Verfahren anwenden, gibt es einfach nur eine Multiplikation mit rh lambda. Wenn sich das betragsmäßig nicht erhöhen soll, ist das gerade das gleiche, wie dass das rh lambda betragsmäßig kleiner gleich 1 ist. Also das heißt, eine Runge-Kutta-Methode ist genau dann A-stabil, falls der Betrag von R von Zeta kleiner gleich 1 ist, für diejenigen Zetas, die auftreten, wenn ich hier R von H Lambdas nehme mit einem Lambda, was Realteil kleiner gleich 0 hat. Das H ist die Schrittweite, ist irgendeine positive Zahl, das heißt H Lambda. Wenn das Lambda Realteil kleiner gleich 0 hat, das ist genau dann der Fall, wenn das Lambda kleiner gleich 0 hat, ist dasselbe, wie wenn das H mal Lambda Realteil kleiner gleich 0 hat. Das heißt, das hier muss gelten für alle Zeta in C mit Realteil Zeta kleiner gleich 0. Und wenn das der Fall ist, dann ist es so, dass wenn der Realteil von Lambda kleiner gleich 0 ist, dann setze ich hier was ein, was Realteil Lambda kleiner gleich 0 hat. Dann kommt also was raus, was betragsmäßig kleiner gleich 1 ist. Und das heißt, mein yi plus 1, was hier nichts anderes ist als R von H Lambda mal yi, wird also multipliziert mit einer Zahl, die betragsmäßig kleiner gleich 1 ist. Und damit ist der Betrag von yi plus 1 kleiner gleich dem Betrag von yi. Und umgekehrt, das ist genau dann, wenn es folgt, genauso trivial. Ja, Isometrie erhaltend sehen wir genauso schnell. Isometrie erhaltend ist es, wenn unsere Funktion R von Zeta, ja, wenn die den Betrag nicht ändert, wir multiplizieren ja immer mit der, das heißt, wenn die Betrag gleich 1 hat, für alle Zeta, die eingesetzt werden, wenn Realteil Lambda gleich 0 ist und dann noch mit einem positiven H multipliziert, ändert nichts daran, dass der Realteil gleich 0 ist, also für alle Zeta in C mit Realteil Zeta gleich 0. Und wir sind L-stabil, falls A-stabil und ja, auch das sehen wir sofort an der Stabilitätsfunktion. Der erste Schritt, den wir machen, ist ja einfach R von H Lambda. Und wenn der erste Schritt gegen 0 gehen muss, dann heißt das, R von H Lambda muss gegen 0 gegangen sein. Also falls R von Zeta gegen 0 konvergiert, für Zeta so, dass der Realteil von Zeta gegen minus unendlich konvergiert. Das heißt, wir können diese, wenn wir ein Runge-Kutta-Verfahren haben, haben uns als ausgerechnet mit schöner hoher Ordnung, dann können wir jetzt auf die Art und Weise einfach, indem wir diese komplexe Funktion, die da steht, die können wir ausrechnen. Das ist eine Funktion von C nach C. Die sieht ein bisschen kompliziert aus, aber letztlich stecken da einfach nur die Koeffizienten von dem Runge-Kutta-Verfahren drin. Die können wir uns ausrechnen, können die zum Beispiel plotten, können uns überlegen, wann ist die betragsmäßig kleiner gleich 1, wann ist die betragsmäßig gleich 1, wann konvergiert die gegen 0. Und wenn wir das analysiert haben, wissen wir, ob unser Runge-Kutta-Verfahren, was schon konvergiert, was schon schnell konvergiert, ob das auch noch zusätzlich diese drei qualitativen Eigenschaften hier respektiert. Das heißt, ist das ein Runge-Kutta-Verfahren, was, wenn irgendwas in der Welt schnell abklingt, das auch im Computer schnell abklingen lässt. Und dann können Sie das anwenden auf ein reales Problem. Wenn Sie ein reales Problem haben, wo sowieso nicht schnell abklingt, dann können Ihnen diese Eigenschaften egal sein. Wenn Sie ein Verfahren haben, wo irgendwie von außen exotherme Energie, also wenn Sie irgendwo Energie mit dazukommt, dann würden Ihnen solche Dinge wie Energieerhaltung, wie dass irgendwelche Größen nicht steigen oder dass die gleich bleiben, das wäre Ihnen natürlich komplett egal, weil es kommt sowieso was dazu. Und wenn Sie da irgendwelche kleinen Fehler machen, ist Ihnen das gleich. Aber wenn das nicht der Fall ist, wenn Sie etwas haben, was wie das Pendel immer ja, irgendwelche Komponenten drin haben, die in einem gewissen Sinne immer gleich bleiben, dann werden Sie auch ein Runge-Kutta-Verfahren nehmen, was isometrieerhaltend ist. Wenn Sie was haben, wie in dieser partiellen Differentialgleichung jetzt am Donnerstag mit der Wärmeleitungsgleichung, wenn Sie Komponenten haben, die ganz, ganz furchtbar schnell gegen Null gehen in der realen Welt, dann sollten Sie nicht irgendein Verfahren nehmen, nicht irgendeine Runge-Kutta-Methode nehmen, sondern lieber eine Runge-Kutta-Methode, vielleicht sogar eine Runge-Kutta-Methode niedrigerer Konvergenzordnung, die aber dafür die Eigenschaft hat, dass das, was in der Welt schnell gegen Null geht, auch da drin wirklich schnell gegen Null geht. An welche das und welche dieser Methoden welche Eigenschaften haben, sehen Sie ganz einfach an der Stabilitätsfunktion. Ja, das waren Definition und Satz. Also, dass die Methode so heißt, ist die Definition. Dass wir es an der Stabilitätsfunktion sehen können, ist der Satzteil. Und der Beweis ist einfach das, was wir hier auf der linken Tafel hatten. Also folgt sofort aus yi gleich r von h lambda hoch i. Nun, wir wissen schon ein bisschen was über die Stabilitätsfunktion. Wenn Sie sich das angucken, was wird das für eine Funktion sein? Da drin stecken diese Koeffizienten, also diese Matrix mit den Koeffizienten. Das wird mal Zeta genommen, Identität minus. Das heißt, Sie haben hier eine Matrix, die hat Polynome auf ihren Koordinaten, auf ihren einzelnen Einträgen, Polynome in Zeta auf ihren Einträgen. Dann nehmen Sie die Inverse von dieser Matrix und Sie wissen, Cramersche Regel, die benutzen wir in der Numerik zwar nie im Computer, aber die kennen wir natürlich auch in der Numerik. Also Cramersche Regel sagt Ihnen, die Matrix-Inverse, die können Sie direkt hinschreiben zu einer Matrix, indem Sie diese Unterdeterminanten nehmen. Nehmen Sie diese Unterdeterminanten geteilt durch die Gesamtdeterminante. Auf die Art und Weise haben Sie eine explizite geschlossene Lösungsformel für die Inverse einer Matrix. Taugt numerisch überhaupt gar nichts, weil diese Determinanten auszurechnen so furchtbar umständlich wäre, dass das einfach viel zu lange dauert und mit der LR-Zerlegung aus dem letzten Semester kriegen Sie das Ganze viel, viel schneller hin. Ist aber natürlich trotzdem toll, so eine geschlossene Lösungsformel zu haben. Toll daran ist zum Beispiel, dass Sie wissen, ja, wenn das irgendwelche Determinanten, Unterdeterminanten geteilt durch die ganze Determinante ist und in den Einträgen sind Polynome, Determinanten sind Produkte und Summen, bleiben also Polynome, noch geteilt durch die Gesamtdeterminante gibt Polynom durch Polynom. Das heißt, das, was hier steht, ist, gibt Ihnen eine Matrix, die Inversum von einer Matrix besteht aus rationalen Funktionen, Polynom durch Polynom der Einträge der ursprünglichen Matrix. Und wenn da Polynome drauf standen, gibt es also eine rationale Funktion. Also diese Matrix ist eine Funktion mit rationalen Polynomen in Zeta als Einträge. Jetzt wird hier irgendwie nochmal einen Vektor multipliziert, hier mal einen Vektor multipliziert, gibt also auch wieder irgendwelche Summen und Produkte, hier mal einen Zeta noch, hier noch ein Plus 1, gibt also irgendwelche Summen und Produkte von rationalen Funktionen. Das heißt, was hier insgesamt rauskommt, ist eine rationale Funktion. Also Cramersche Regel. Aus der folgt, R von Zeta ist eine rationale Funktion, also Polynom durch Polynom in Zeta. Und wenn Sie eine rationale Funktion haben in Zeta und gucken sich an, was passiert für Realteil Zeta geht gegen Minus unendlich, und dann ist es bei der rationalen Funktion so, Sie haben den Grad im Zähler, Sie haben den Grad im Nenner und je nachdem, was da gewinnt, wenn der Grad im Zähler höher ist als der Grad im Nenner, dann geht das Ding gegen unendlich, für Zeta gegen unendlich und zwar egal, in welche Richtung Sie gehen, ob mit dem Realteil gegen Minus unendlich, gegen Plus unendlich oder sonst wohin. Wenn die beiden Grade gleich sind, dann konvergiert das gegen irgendetwas, also dann bleibt das Ganze beschränkt für Zeta gegen unendlich und was rauskommt, hängt davon ab, was vorne vor den Höchstkoeffizienten steht und wenn der Nenner einen höheren Grad hat als der Zähler, dann konvergiert das Ganze gegen Null, egal wie das Zeta gegen unendlich läuft. Das heißt, ob Sie hier mit Realteil Zeta gegen Minus unendlich laufen, also wenn das Ding L-stabil ist und wenn Sie mit Realteil Zeta gegen Minus unendlich laufen, das Ding geht gegen Null. Heißt, dass diese rationale Funktion hatte im Nenner einen höheren Grad als im Zähler und dann würde die also auch gegen Null gehen, wenn wir irgendwie anders mit dem Zeta gegen unendlich laufen. Und deswegen macht man das in der Literatur typischerweise so, das ist dann etwas unintuitiver, dass man sagt, anstatt das hier zu fordern für Realteil Zeta gegen Minus unendlich, fordern wir es einfach für Lambda betragsmäßig gegen unendlich. Also egal, wie wir in der komplexen Ebene gegen unendlich laufen, unsere Stabilitätsfunktion soll entsprechend gegen 0 gehen. Und bei Runge-Kutta-Verfahren macht das einfach keinen Unterschied. Also wenn Sie das eine haben wollen, haben Sie das andere automatisch mit. Wenn Sie gerne hätten, dass es für Zeta gegen Minus, Realteil gegen Minus und endlich gegen 0 läuft, dann läuft es automatisch auch für alle anderen Wege, die Sie Richtungen endlich nehmen, gegen 0. Also kramersche Regel, das Ding ist eine rationale Funktion in Zeta. Und das heißt Verhalten oder aus R von Zeta, so rum, R von Zeta gegen 0 für Realteil Zeta gegen Minus unendlich, das ist äquivalent dazu, dass R von Zeta gegen 0 geht für Betrag Zeta gegen unendlich. Und deswegen schreibt man das typischerweise so. Die Motivation ist aber wirklich die, dass man es also eigentlich qualitativ richtig ist. Wenn wir Realteil Zeta haben gegen Minus unendlich, man kann probieren zu argumentieren, dass einem das auch für Realteil Zeta gegen Plus unendlich ganz recht ist, das Verhalten. Denn wenn wir irgendwas in unserem Modell drin haben, was ganz, ganz furchtbar schnell explodieren würde, dann würde uns das die numerische Simulation auch kaputt machen. Dann ist es zwar nicht richtig, wenn die numerische Simulation das einfach auf Null runterdrückt, aber es ist wahrscheinlich was gewesen, dem wir in dem Modell eh nicht getraut hätten. Aber die wahre Motivation, also eigentlich möchten wir dieses Verhalten nur haben für Realteil Zeta, ganz, ganz furchtbar negativ. Aber damit haben wir es uns automatisch auch eingehandelt dafür, dass wir es auch haben für alle anderen Arten und Weisen, wie Betrag Zeta sehr, sehr groß sein kann. Ja, gucken wir uns an, was wissen wir denn schon über die Runge-Kutta-Methoden, die wir kennen, also die aller einfachsten Runge-Kutta-Methoden, die wir haben. Das explizite Euler-Verfahren zum Beispiel. Explizites Euler, was erfüllt das? Da wissen wir, da war R von Zeta gleich 1 plus Zeta. Ja, jetzt können wir uns überlegen, ist das Ding A stabil, Isometrie erhalten, L stabil? Und wir sehen sofort, das kann es nicht sein. Also 1 plus Zeta, da kann ich sicherlich was einsetzen, was Realteil kleiner gleich 0 hat. Und das ist aber nicht betragsmäßig kleiner gleich 1, setzen Sie zum Beispiel I ein. Für das Zeta, jetzt setze ich wirklich die komplexe Einheit I ein und nehme nicht den Index. Also gucken wir uns an, R von, ich schreibe Ihnen das mit so einem römischen I hier an der Tafel, also jetzt meine ich wirklich die komplexe Einheit i, die imaginäre Zahl i, wenn ich die einsetze hier, dann habe ich 1 plus i, also Betrag davon 1 plus i ist nach Pythagoras gleich Wurzel 2. Das heißt, das Ding, was hier steht, ist größer als 1 und damit ist das also nicht a-stabil und damit automatisch und auch außerdem nicht Isometrie erhalten, denn wir haben ja was eingesetzt, was wirklich Realteil Zeta gleich 0 hatte. Also das heißt, wir sind nicht a-stabil, nicht isometrieerhaltend. Das explizite Euler-Verfahren konvergiert mit Geschwindigkeit O von H gegen die richtige Lösung, erhält aber nicht die qualitative Eigenschaft, dass wenn in der wahren Welt etwas drin ist, was abnimmt, dann nimmt das im expliziten Euler-Verfahren unter Umständen nicht ab. Wenn Sie in der Welt etwas haben, was größenordnungsmäßig gleich bleibt, bleibt das im expliziten Euler-Verfahren nicht größenordnungsmäßig gleich. Das heißt, das explizite Euler-Verfahren hat diese schönen qualitativen Eigenschaften nicht und L-stabil ist es natürlich auch nicht, weil wenn wir nicht A-stabil sind, das war ja Voraussetzung für unser L-Stabilität, das wäre eine Verstärkung davon, das ist also auch nicht erfüllt. Also nicht A-stabil, nicht Isometrie erhalten, nicht L-stabil, das explizite Euler-Verfahren, dem sind diese drei qualitativen Eigenschaften der wahren Welt egal, das ignoriert die einfach. Das implizite Euler-Verfahren, wie sieht es da aus? Beim impliziten Euler-Verfahren war R von Zeta gleich 1 minus Zeta hoch minus 1. Nun, was passiert, wenn wir hier was einsetzen, was Realteil kleiner gleich 0 hat? Machen wir das mal, also rechnen uns aus, was ist denn dann Betrag von R von Zeta? Also Betrag von R von Zeta wäre ja 1 durch Betrag von 1 minus Zeta und Betrag von 1 minus Zeta ist die Wurzel aus dem Realteil von 1 minus Zeta zum Quadrat plus dem Imaginärteil von 1 minus Zeta zum Quadrat ist also gleich 1 durch ja, der Realteil von 1 minus Zeta, das 1 hat als Realteil 1, das heißt Realteil von 1 minus Zeta ist 1 minus Realteil Zeta. Und der Imaginärteil von 1 minus Zeta, 1 hat keinen Imaginärteil, gibt also einfach den Imaginärteil von Zeta und aus dem ganzen Ding dann noch eine Wurzel. Und jetzt sehen wir sofort, was da passiert. Wenn der Realteil von Zeta kleiner gleich 0 ist, dann heißt das, wir haben hier auf die 1 was drauf addiert. Dann ist das, was hier steht, größer gleich 1. Imaginärteil zum Quadrat dazu macht es höchstens noch größer. Das heißt, der Nenner ist größer gleich 1, wenn der Realteil von Zeta kleiner gleich 0 ist. Also Nenner größer gleich 1 heißt, das Ding ist kleiner gleich 1 für Realteil Zeta kleiner gleich 0. Und das heißt, unser Verfahren ist A-stabil. Das implizite Euler-Verfahren, und da sehen Sie, wir haben es am Pendel schon gesehen, da sehen Sie auf einmal die Vorteile von diesen impliziten Verfahren. Das explizite Euler-Verfahren und implizite Euler-Verfahren waren bisher einfach gleich gut. Beide Konvergenz, beide Konsistenzordnung 1, beide konvergieren wie O von H gegen die richtige Lösung. Aber das explizite Euler-Verfahren, dem ist das egal, wenn in der Welt Komponenten sind, die abfallen. Das respektiert das nicht. Es kann sein, das explizite Euler-Verfahren lässt irgendwelche Dinge steigen, die in der wahren Welt eigentlich abfallen müssten. Das implizite Euler-Verfahren, das respektiert das. Wenn etwas in der wahren Welt immer kleiner wird, dann wird es auch beim impliziten Euler-Verfahren im Computer immer kleiner. Vielleicht falsch kleiner, vielleicht mit der falschen Geschwindigkeit kleiner, vielleicht mit der falschen Phase, aber es wird zumindest kleiner im Computer. Also hieraus folgt A stabil. Ja, wir sehen noch mehr. Wenn das Zeta gegen unendlich geht, wir haben uns ja gerade überlegt, das ist äquivalent dazu, wenn das Realteil Zeta gegen unendlich geht. Wobei wir sehen es hier auch nochmal. Also wir sehen an der Stelle die rationale Funktion. Die sehen wir hier auch schon. Wir sehen hier schon die rationale Funktion. Das ist einfach ein Polynom. Hier haben wir 1 durch das Polynom. Das ist tatsächlich die rationale Funktion. Und wenn das Zeta gegen unendlich geht, wir haben im Nenner den Grad 1, im Zähler den Grad 0, dann heißt das, diese rationale Funktion geht gegen 0. Sie sehen es auch nochmal hier im Betrag. Wenn das Zeta gegen unendlich geht, heißt das Realteilquadrat plus Imaginärteilquadrat geht gegen unendlich. Das heißt, hier der Nenner geht dann gegen unendlich. Das heißt, für Zeta betragsmäßig gegen unendlich ist außerdem R von Zeta konvergiert gegen 0. Das heißt, wir sind auch L-stabil. Ja, wie ist es mit Isometrie erhaltend? Und da fällt uns auf, L-stabil und Isometrie erhaltend geht gar nicht, kann gar nicht zusammengehen. Denn wenn Sie gegen 0 gehen mit R von Zeta, wenn das Zeta gegen unendlich geht und auf der anderen Seite fordern, dass auf der imaginären Achse mit Realteil gleich 0, also auf der imaginären Achse in der komplexen Ebene, da überall der Wert gleich 1 ist, dann können Sie nicht gegen unendlich gehen, wenn Sie weit nach außen laufen, denn Sie könnten ja auf der imaginären Achse gegen unendlich laufen. Dann müssten Sie bei Isometrie erhaltend gleich 1 bleiben, bei L-stabil müssten Sie gegen 0 gehen. Das heißt, wenn Sie L-stabil sind, sind Sie automatisch durch Isometrie erhaltend. Und wir können es aber auch hier direkt nachrechnen. Also setzen wir zum Beispiel I ein als einfachste Zahl mit Imaginärteil 0. Dann wäre R von I, der Betrag wäre ja 1 durch 1 minus I, davon der Betrag 1 minus I ist wieder mit Pythagoras, der Betrag davon Wurzel 2 ist 1 durch Wurzel 2. Das ist nicht 1. Also das heißt, wir sind nicht Isometrie erhaltend. Das heißt, das implizite Euler-Verfahren ist ein tolles Verfahren. Wenn Sie etwas haben in der Welt, was abklingt, dann klingt es auch tatsächlich im Computer, also was tatsächlich abklingt, dann klingt es auch im Computer ab. Und wenn Sie etwas haben in der Welt, was furchtbar, furchtbar schnell abklingt, wie jetzt auf dem nächsten Übungsblatt bei der Wärmeleitungsgleichung, dann klingt das auch im Computer ganz, ganz furchtbar schnell ab, wenn Sie das implizite Euler-Verfahren nehmen. Und Sie rechnen ebenfalls auf dem nächsten Übungsblatt nach, dass die implizite Mittelpunktsformel, die ist A-stabil und Isometrie erhaltend, aber nicht L-stabil. Das heißt, wenn Ihnen die qualitativen Eigenschaften egal sind, dann können Sie einfach das explizite Euler-Verfahren nehmen. Wenn Sie etwas haben in der Welt, was abklingt und was unter Umständen auch sehr, 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 sehr schnell abklingt, dann ist das implizite Euler-Verfahren die bessere Methode. Wenn Sie etwas haben in der Welt, was ja, abklingt, dann ist die implizite Mittelpunktsformel auch in Ordnung. Wenn es sehr, sehr schnell abklingt, wird sich die implizite Mittelpunktsformel unter Umständen nicht schnell genug im Computer abnehmen. Aber dafür hat die implizite Mittelpunktsformel noch den Vorteil, dass wenn Sie etwas haben, was betragsmäßig erhalten bleibt in der Welt, dann bleibt es auch durch die implizite Mittelpunktsformel betragsmäßig erhalten. Und das hatten Sie schon gesehen beim Pendel mit dem expliziten Euler-Verfahren, hat sich das Pendel einfach völlig unphysikalisch aufgeschaukelt. Beim impliziten Euler-Verfahren hat es sich nicht aufgeschaukelt, hat jedoch abgenommen, obwohl gar keine Reibung mit drin war im Modell. Das heißt, das implizite Euler hat zu viel gedämpft, aber hat immerhin dafür gesorgt, dass Dinge, die sich in der Welt nicht aufschaukeln, auch im Computer nicht aufgeschaukelt haben. Das implizite Mittelpunktsformel hat dafür gesorgt, dass das Pendel auch tatsächlich, dass diese Komponenten betragsmäßig erhalten bleiben. Das heißt, das Pendel hat das schön physikalisch, es sah so aus, als wäre der Energieerhaltung erfüllt gewesen. Tatsächlich ist es nicht genau das gleiche wie Energieerhaltung. Wenn Sie das Ganze zerlegen in Komponenten, das ist wirklich diese betragsmäßige Erhaltung der Komponenten im linearisierten und entkoppelten Problem, was dadurch die implizite Mittelpunktsformel erhalten bleibt. Und bei dem Blatt am Donnerstag werden Sie sehen, wenn Sie in der Welt etwas haben, was sehr, sehr schnell gegen Null geht, dann sollten Sie auf gar keinen Fall das explizite Euler-Verfahren nehmen. Aber beim expliziten Euler-Verfahren geht das geht nicht nur nicht schnell gegen Null, das geht sogar vielleicht gegen unendlich oder macht irgendeinen anderen Quatsch. Das implizite Mittelpunktsformel ist da schon sehr viel besser, weil es dafür sorgt, dass das sich immerhin nicht aufschaukelt. Aber wenn Sie Dinge haben, die wirklich sehr schnell gegen Null gehen, dann ist teilweise auch das implizite Euler-Verfahren das noch bessere Verfahren, weil es dafür sorgt, dass diese Komponenten, die in der Welt schnell gegen Null gehen, dann auch im Computer schnell gegen Null gehen. Ja, und dann ist jetzt, das machen wir noch schnell. Wir haben noch eine letzte Sache vor der Pause. Nun, Wenn ich das darstelle, ich fühle mich immer versucht, Sie ständig daran zu erinnern. Also wir reden jetzt das explizite Euler-Verfahren schlecht. Das explizite Euler-Verfahren ist aber ein konvergentes Verfahren. Das heißt, das explizite Euler-Verfahren macht zwar qualitativ falsche Dinge, aber es macht diese qualitativ falschen Dinge immer besser, umso kleiner das H wird. Wenn das H gegen 0 geht, konvergiert auch das explizite Euler-Verfahren, konvergiert gegen das Richtige. Wenn Sie das Pendel vorhersagen wollen für 5 Minuten, nehmen das explizite Euler-Verfahren und machen die Schrittweite nur klein genug, kriegen Sie das Pendel für die ersten 5 Minuten beliebig genau vorhergesagt. Auf dem Weg dahin beobachten Sie, und insbesondere wenn Sie für längere Zeiten gehen, beobachten Sie, wie das explizite Euler-Verfahren das überschwingen lässt. Aber auch das explizite Euler-Verfahren konvergiert. Und auch das explizite Euler-Verfahren respektiert dieses Abklingverhalten. Sie erinnern sich, als wir die Testgleichung, als wir das explizite Euler-Verfahren darauf angewendet haben, sehen wir direkt 1 plus Zeta war die Stabilitätsfunktion. Das heißt, explizite Euler-Verfahren darauf angewendet auf die Testgleichung gibt R von H Lambda. Das heißt, 1 plus H mal Lambda hoch I kommt raus beim expliziten Euler-Verfahren. Das schlimme Verhalten hatten wir, wenn das Lambda sehr negativ war und das H vergleichsweise groß war. Dann ist nämlich dieses 1 plus h Lambda ist eine negative Zahl geworden, vielleicht sogar kleiner als minus 1. Und dann ist das explizite Euler-Verfahren rumoszilliert, negativ, positiv, betragsmäßig gegen unendlich gegangen. Aber das Verhalten ist wunderbar, wenn das h nur klein genug ist. Das heißt, wenn das h gegen 0 geht, ist dieses 1 plus h Lambda irgendwann so, dass das h so klein ist, dass das negative Lambda das Ganze nicht mehr auf 0 runterbringt. Und dann ist 1 plus h Lambda einfach eine Zahl zwischen 0 und 1 und das Ganze hoch i gibt entsprechend was monoton Fallendes gegen 0. Das heißt, das Problem beim expliziten Euler-Verfahren ist nicht, dass es immer das Falsche macht, sondern das Problem beim expliziten Euler-Verfahren ist, dass es nicht immer das Richtige macht. Unsere Definition von A-stabil war, dass der Realteil von Zeta immer kleiner gleich 1 ist für alle Zeta, das heißt für alle Hs, die Sie verwenden, für alle Schrittweiten. Beim expliziten Euler-Verfahren, das erfüllt auch diese Geschichte, dass die Iterierten abnehmen. Aber erst dann, wenn das H ganz, ganz furchtbar klein ist, wenn das H kleiner ist als sowas wie minus minus 1 durch Lambda, sollte gerade rauskommen mit dem 1 plus H Lambda, dass das größer ist als 0. Das heißt, wenn das H kleiner ist als minus 1 durch Lambda, ist auch beim expliziten Euler-Verfahren alles gut. Und der Bereich, in dem alles gut ist, bei Verfahren, bei denen nicht immer alles gut ist, den kann man sich auch veranschaulichen, Definition 131, mit dem sogenannten Stabilitätsgebiet. Also für eine Runge-Kutta-Methode mit Stabilitätsfunktion R von Zeta definieren wir das sogenannte Stabilitätsgebiet. Durch diejenigen komplexen Werte Theta in C, wo diese A-Stabilitätseigenschaft, wo die respektiert wird. Das heißt, da, wo das R von Theta betragsmäßig kleiner gleich 1 ist. Also diejenigen Kombinationen von H und Lambda, wo die Iterierten meines Verfahrens abnehmen. Und das ist zum Beispiel beim impliziten Euler-Verfahren, beim impliziten Mittelpunktsformel ist es einfach immer gegeben, die komplette linke Halbebene, überall wo Realteil Lambda kleiner ist als 0. Beim expliziten Euler-Verfahren ist das aber nicht nirgendwo gegeben, sondern eben nur in einem gewissen Bereich, H kleiner gleich minus 1 durch Lambda. Und dann können Sie entsprechend das Ganze probieren zu plotten, wie das Gebiet dann aussehen würde, für welche Bereiche Sie das hier haben. Also zum Beispiel explizites Euler. Da wäre das S gleich alle Werte Theta in C, sodass, schreiben wir es einfach von hinten auf, 1 größer gleich die Stabilitätsfunktion, davon der Betrag, das wäre Betrag von 1 plus Theta zum Quadrat. Und machen wir es gleich hier mit dem Quadrat rein, dann spare ich mir die Wurzel, die 1 muss ich nicht quadrieren. Und das ist ja gerade Realteil von 1 plus Theta, also 1 plus Realteil Theta zum Quadrat plus Imaginärteil Theta zum Quadrat. Das heißt, das Stabilitätsgebiet des expliziten Euler-Verfahrens, das könnten Sie sich so vorstellen, dass Sie sagen, ja, wann ist mein Verfahren stabil? Und dann, damit meint man dann typischerweise, wenn man sonst nichts dazu sagt, einfach nur A-stabil. Und das meint also, wann ist mein Verfahren so, dass die Iterierten nicht mehr werden, betragsmäßig, dass sich also Dinge nicht aufschaukeln. Und dann wissen wir, beim impliziten Euler-Verfahren ist das mal mindestens überall erfüllt in der linken Halbebene in C, also überall hier, wann immer das Lambda negativen Realteil hat, egal wie man das H dazu wählt, solange sie in der linken Halbebene landen, schaukeln sich die Iterierten nicht auf. Beim expliziten Euler-Verfahren ist es nicht immer erfüllt, aber es ist immer noch manchmal erfüllt, nämlich dann, wenn dieses H mal Lambda in diesem Bereich hier liegt. Also wenn das H mal Lambda so ist, dass es diese Geschichte hier erfüllt. Und wie sieht die aus? Nun, das ist ja, wenn Sie Realteil Theta und Imaginärteil Theta aufmalen in der komplexen Ebene, dann ist das ja offensichtlich gerade eine Kreisgleichung. 1 plus Realteil Theta heißt, Sie haben also, wenn Sie es ohne das 1 stellen, hier Realteil Theta Quadrat plus Imaginärteil Theta zum Quadrat, hätten Sie entsprechend einfach den Einheitskreis und im Inneren davon wäre es erfüllt. Da Sie hier 1 plus Realteil Theta haben, haben Sie den Einheitskreis noch um 1 nach links verschoben. Also hier bei minus 1 da einen Kreis mit dem Radius 1 drumherum. Das wäre der Bereich, wenn Ihr H mal Lambda in diesem Kreis drin landet. Dann ist auch beim expliziten Euler-Verfahren die Welt in Ordnung. Sprich, was sich nicht in der Welt nicht aufschaukelt, schaukelt sich auch beim expliziten Euler-Verfahren nicht auf. Also wenn Sie einen Lambda haben, was irgendwo liegt, in der komplexen Ebene hier zum Beispiel, oder einfach reell ist und hier liegt, dann können Sie das H, dann ist alles, was Sie machen müssen, das H so weit zu verkleinern, dass Sie in diesen Kreis hier reinkommen. Und Sie sehen, je nachdem, umso imaginärer das Lambda wird, also umso weiter das hier an die imaginäre Achse reinkommt, müssen Sie unter Umständen das H sehr, 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 sehr stark verkleinern, um noch in diesen Kreis reinzukommen. Das heißt, auch das explizite Euler-Verfahren macht das Richtige, aber eben erst für sehr, sehr kleine Hs. Und das ist dann so ein bisschen, da fängt dann wieder die Ingenieurswissenschaft an und die rigorose Mathematik hört auf, wenn Sie die Wahl haben zwischen dem impliziten Euler-Verfahren, was immer das Richtige macht, wo Sie aber dieses implizite System noch lösen müssen, was unter Umständen sehr kompliziert wird, andere Fehler mit reinbringt. Und dem expliziten Euler-Verfahren, was nur für sehr, sehr kleine H das Richtige macht, dafür aber viel, viel einfacher, viel, viel weniger Computerpower für einen Schritt braucht. Dann müssen Sie vergleichen, macht dieses furchtbar kleine H beim expliziten Euler, das kann Ihnen mehr Arbeit machen als das implizite Euler-Verfahren, das kann Ihnen aber auch weniger Arbeit machen als beim impliziten Euler-Verfahren. Und das heißt, das ist dann wirklich eine Sache, die Sie abwägen müssen. Sie können das Verfahren nehmen, was auch für größere Hs sehr vernünftig funktioniert, diese Eigenschaft respektiert, oder aber Sie können das weniger aufwendige Verfahren nehmen, was Sie dann aber mit einer viel, 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 viel kleineren Schritt weiter anwenden müssen. Und das Extrembeispiel haben Sie, wie gesagt, am Donnerstag. Da haben Sie dieses Problem aus der Wärmeleitungsgleichung, wo umso besser Sie im Ort diskretisieren, umso höherdimensional wird das Problem. Also umso mehr Komponenten haben Sie und Sie haben die Wärme an immer, immer mehr Stellen. Und wenn Sie die Wärme an immer, immer mehr Stellen nehmen, dann werden die Lambdas, also die dazugehören, die als Eigenwerte der beschreibenden Matrix auftreten, die werden immer einen immer, immer negativeren Realteil kriegen. Das heißt, da haben Sie das Problem, umso mehr Punkte Sie berechnen, Sie meinen es eigentlich gut, diskretisieren ganz furchtbar gut, werten die Wärme an ganz, ganz vielen Stellen aus, aber umso mehr Stellen Sie die Wärme ausrechnen, wenn Sie das explizite Euler-Verfahren nehmen, umso kleiner müsste Ihre Zeitschrittweite werden. Und das sind typischerweise Probleme, wo man dann im expliziten Euler-Verfahren gar nicht mehr klarkommt, weil Sie einfach unglaublich kleine Zeitschritte nehmen müssten und damit vom Aufwand her gar nicht mehr hinterherkommen, Ihre Lösung wirklich zu berechnen. Aber wenn Sie das machen würden, wenn Sie die ganz furchtbar kleinen Zeitschritte nehmen würden, dann landen Sie auch beim expliziten Euler-Verfahren im Stabilitätsgebiet mit drin. Und jetzt könnte man sich überlegen, aber tatsächlich wird das auch ein bisschen gemacht, finden Sie in der Literatur, dass man sich die Stabilitätsgebiete anguckt und sagt, bei den Verfahren, die jetzt nicht A-stabil sind, haben vielleicht die einen noch ein besseres Stabilitätsgebiet als die anderen. Also zum Beispiel das explizite Euler-Verfahren hat hier das Problem, dass wir aus gewissen Richtungen ganz furchtbar kleine Hs brauchen. Wenn wir es schaffen, ein Verfahren zu designen, was zum Beispiel hier so ein Halbkreis hätte, dann wäre das zwar kein stabiles Verfahren, kein A-stabiles Verfahren, aber immerhin ein noch stabileres Verfahren als das explizite Euler-Verfahren. Von daher, wenn Sie ein Buch zu dem Thema aufschlagen, finden Sie typischerweise an irgendeiner Stelle die Stabilitätsgebiete von verschiedenen solchen Verfahren geplottet. Ja, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt für die 5-Minuten-Pause, machen wir Dienstag immer und entsprechend um 15 nach bitte weiter. Ja, also wir haben gesehen, das explizite Euler-Verfahren, das hat diese tollen Eigenschaften nicht. Wir wollen nicht nur Konvergenz, wir wollen nicht nur schnelle Konvergenz, wir möchten auch, dass das qualitativ Richtige, dass gewisse physikalische Eigenschaften respektiert werden von unserem Verfahren und zwar schon auch für große Schrittweiten soll das Verfahren vielleicht, das kann auch nicht das Richtige machen, weil es Konvergenz natürlich nur klappt für kleine Schrittweiten, aber es soll auch für große Schrittweiten, soll das zumindest qualitativ keinen Unsinn machen. Dinge, die in der Welt abnehmen, sollen im Computer nicht einfach größer werden. Jetzt steht unsere Motivation dafür, dass wir deswegen implizite Verfahren brauchen. Ja, die steht noch auf extrem wackeligen Füßen. Denn was wir eigentlich bisher nur gesehen haben, ist, dass das explizite Euler-Verfahren, das kann es nicht. Also das allereinfachste explizite Verfahren, das hat diese tollen Eigenschaften nicht. Das allereinfachste implizite Verfahren, das hat diese tollen Eigenschaften. Aber das heißt ja nicht, dass wir explizite Verfahren deswegen ja, diese Eigenschaften nie haben können. Es könnte ja sein, dass wir uns einfach nur ein komplizierteres explizites Verfahren basteln müssten. Denken Sie an diese Ideen, wir nehmen uns sowas für das implizite Verfahren und alles, was implizit ist, approximieren wir noch irgendwie explizit mit dabei. Dann haben wir ein explizites Verfahren, was ein Stück weit komplizierter ist, aber was vielleicht auch höhere Konvergenzordnung hat und vielleicht auch bessere Stabilitätseigenschaften hat. Dupri 5 ist nur ein kompliziertes 5-6-stufiges Verfahren. Da müssten wir jetzt erstmal nachrechnen, ob die Stabilitätsfunktion da nicht vielleicht so ist, dass das auch A-stabil ist oder L-stabil oder isometrieerhaltend. Also nur weil wir ein explizites Verfahren haben, was nicht diese Eigenschaft hat, heißt es ja nicht, dass alle expliziten Verfahren das nicht können. Das Blöde ist aber, es ist leider so, die expliziten Verfahren, die können das alle nicht. Abschnitt 1.5.5, Nachteile expliziter Verfahren. Wir werden tatsächlich sehen, explizite Verfahren, die können diese drei Eigenschaften überhaupt nie haben. Explizite Verfahren können nie A-stabil sein, explizite Verfahren können nie L-stabil sein, können nie isometrieerhaltend sein. Und der Grund ist recht einfach, Satz 1.3.2. Wir hatten uns ja schon überlegt, dass die Stabilitätsfunktion allgemein beim Runge-Kutta-Verfahren, dass das eine rationale Funktion ist, irgendwie Inverse von einer Matrix mit Polynomen drin gibt, mit Cramerscher Regel ein Polynom durch Polynom. Und dann gab es noch irgendwelche Vektor-Matrix-Multiplikationen, das erhält die rationale Funktion. Und bei den expliziten Verfahren, da ist es tatsächlich so, dass die Stabilitätsfunktion, die ist nicht nur eine rationale Funktion, sondern die Stabilitätsfunktion einer expliziten Runge-Kutta-Methode mit S-Stufen ist sogar ein Polynom. Und zwar eins vom Grad S. Das Ding ist ein Polynom der Ordnung S, Grad S. Oh. Und das können wir leicht nachrechnen. Wir haben ja unsere explizite Formel für unsere Stabilitätsfunktion. Also wir haben A, B, C, die Koeffizienten unserer Runge-Kutta-Methode. A ist eine S-Kreuz-S-Matrix, B und C Vektoren der Länge S. Und wir wissen, unser R von Theta, das hatte die Form, gucken, ob ich noch auswendig hinkriege, 1 plus B plus, ich glaube, Theta mal B transponiert, Identität minus Theta A hoch minus 1 mal die lustige 1. 1 plus Theta B transponiert, minus Theta A hoch minus 1 mal die lustige 1. Ja, das passt. Ja, an dem hatten wir schon gesehen, dass es eine rationale Funktion sein muss, weil diese Inverse da entsprechend uns diese rationale Funktion gibt. Warum gibt es ein Polynom in dem Moment, wo das Ding eine explizite Runge-Kutta-Methode ist? Wenn wir eine explizite Runge-Kutta-Methode haben, dann ist bei der expliziten Runge-Kutta-Methode hat das A eine spezielle Gestalt. Das ist nämlich eine untere Dreiecksmatrix. Die ist gerade, da standen ja diese Koeffizienten A, I, J drin, die zur Berechnung der Etas nötig sind. Und bei der Berechnung der Etas werden als die anderen Etas mit benutzt. Und wenn die höheren Etas alle mit Gewicht 0 benutzt werden, dann können wir die Etas nacheinander berechnen. Dementsprechend ist, wenn unsere Methode explizit ist, dann ist das A eine strikte untere Dreiecksmatrix. Also das A hat so eine Form, ich meine, ich deute Ihnen das mal mit Sternchen an. Wir haben hier oben haben wir Nullen stehen, inklusive der Diagonale. Und wir haben hier nur unterhalb der Hauptdiagonale. Da haben wir so einen Bereich mit Sternchen, wo irgendwelche Einträge ungleich 0 sind. Also 0 heißt Eintrag ist 0, Sternchen heißt Eintrag ist möglicherweise nicht 0. Nun, das haben Sie vielleicht in der linearen Algebra schon mal gesehen. Solche Matrizen, linke, untere, strikte, untere Dreiecksmatrizen, haben die Eigenschaft, dass sie nilpotent sind. Das heißt, wenn man sie nur oft genug mit sich selbst multipliziert, dann wird sie irgendwann gleich 0. Das liegt daran, wenn Sie das in Gedanken machen, rechnen sich a Quadrat aus. Dann heißt, schreiben Sie, Sie haben zweimal so eine Matrix nebeneinander stehen, dann haben Sie die erste Zeile hier mal allen Spalten, gibt überall Nullen. Dann haben Sie für die zweite Zeile, hätten Sie die zweite Zeile von A mal allen Spalten und dann ist die zweite Zeile von A so, dass nur der erste Eintrag ein Sternchen ist. Die anderen sind Nullen, das heißt, das Sternchen trifft auf die Nullen, die hier immer in den Spalten ganz oben stehen und alles andere sind Nullen, das heißt, die zweite Zeile von A Quadrat. Das sind ebenfalls einfach Nullen und erst bei der dritten Zeile, wenn Sie hier zwei Sternchen stehen haben, kann es vorkommen, dass auch ein Sternchen bei rauskommt, aber nur dann, wenn Sie die dritte Zeile hier genommen haben, mal hier der ersten Spalte. Also nur in diesem Eintrag hier können wir ein Sternchen haben, ansonsten ist auch hier, treffen die beiden Sternchen ab der zweiten Spalte, treffen die auch immer auf zwei Nullen. Das heißt, Sie haben hier erst ab der dritten Zeile ein Sternchen und jetzt können Sie das Spielchen weitermachen. Mit der nächsten Zeile haben Sie noch zwei Spalten, wo ein Sternchen rauskommen kann und so weiter und so weiter. Und Sie sehen, was hierbei rauskommt, ist also eine Matrix, die hat hier oben rechts immer noch die Nullen stehen. Das ist immer noch eine strikte untere Dreiecksmatrix, aber die hat auch noch eine Diagonale mehr, eine Nebendiagonale mehr an Nullen. Und machen Sie das Ganze weiter und wenden das A nochmal drauf an und gucken sich an A hoch 3. Das heißt, Sie hätten dieses A Quadrat hier mal A. Machen wir es so rum, A Quadrat mal A, dann haben wir hier wieder erste Zeile, gibt nur Nullen mal alle Spalten, gibt Nullen, zweite Zeile, gibt nur Nullen. Dritte Zeile trifft das eine Sternchen auf die ersten Eintrag aller Spalten gibt nur Nullen. Erst ab der vierten Zeile haben Sie hier zwei Sternchen, die mit den Spalten wahrgenommen werden. Das heißt, erst in der vierten Zeile haben Sie etwas, wo der erste Eintrag, 1, 2, 3, ein Sternchen ist, aber danach alles Nullen sind. Und dann geht es entsprechend so weiter und Sie sehen, das Ganze können Sie natürlich auch in der Koeffizientenform mit trivialer Induktion beweisen, dass Sie entsprechend immer eine Diagonale weiter Nullen sich einhandeln, wenn Sie das A immer eine Potenz höher nehmen. Das heißt, hier haben wir 0, 0, 0, die Hauptdiagonale und zwei Nebendiagonalen, noch Nullen drunter und oben rechts sowieso Nullen. Ja, das Ganze und so weiter. Und Sie sehen, wenn das Ding eine S-Kreuz-S-Matrix ist und wir haben ein A hoch 3 und hier drei Nullzeilen eingefandelt. Dann haben wir also spätestens bei a hoch s, kann natürlich immer sein, dass ein Sternchen zufälligerweise auch schon vorher gleich 0 wird, aber spätestens das a hoch s wäre dann einfach komplett nur noch die Nullmatrix. Nun, und das hilft uns bei der Berechnung von diesem i minus Zeta a hoch minus 1 weiter, dass wir wissen, was die Potenzen von a machen. Das haben Sie, wenn Sie bei mir Numerik gehört haben, dann haben Sie da die Neumannsche Reihe schon mal gesehen. Wenn Sie es noch nie gesehen haben, dann lassen Sie mich Ihnen kurz den Trick noch mal erklären. Sie kennen alle die geometrische Reihe im Eindimensionalen aus der Analysis. Wenn Sie irgendeine Zahl haben und Sie addieren diese Zahl auf, q hoch 0 plus q hoch 1 plus q hoch 2 und so weiter bis n, und Sie addieren also immer Sie addieren Potenzen von der gleichen reellen Zahl, der komplexen Zahl könnte es auch sein, addieren Sie auf. Dann können Sie dafür eine ganz einfache Summenformel herleiten, also Sie möchten gerne diese Summe hier ausrechnen, und dann ist der Trick einfach der, Sie nehmen sich nochmal q mal die Summe, dann verschiebt sich hier jede Potenz einfach auf 1, das heißt, hier hätten Sie q hoch 1 plus q hoch 2 bis q hoch n plus q hoch n plus 1, und wenn Sie dann beides voneinander abziehen, dann bleibt gerade nur noch das q hoch n 0 und das q hoch n plus 1 mit Teleskopsumme stehen. Das heißt, Sie hätten also, dass die Summe minus q mal die Summe gleich ist q hoch 0 minus q hoch n plus 1. q hoch 0 ist ja einfach gleich 1, und daraus folgt die geometrische Summenformel, die Summe von q hoch k von k gleich 0 bis n. Das ist dann gleich 1 minus q hoch n plus 1 geteilt durch 1 minus q. Und wenn das q betragsmäßig kleiner ist als 1, dann können Sie das auch gegen unendlich gehen lassen und haben entsprechend 1 durch 1 minus q für die unendliche Summe raus. Aber dieses Argument, insbesondere mit der endlichen Summe, da haben wir noch keine Probleme mit Unendlichkeiten oder ob irgendwas kleiner ist als 1 oder nicht, das funktioniert für jede reelle Zahl q, das funktioniert genauso für jede komplexe Zahl q, denn in diesem Argument hier musste ich ja nur Potenzen bilden, also multiplizieren und addieren. Das funktioniert aber genauso in jedem Ring, den Sie haben mit 1. Also sobald Sie irgendeine Struktur haben, wo Sie Produkte bilden können, wo Sie das 1-Element haben und wo Sie wo sie Summen bilden können, funktioniert dieser Schritt hier. Und dieser Schritt hier zeigt Ihnen, dann könnten Sie sagen, in diesem Schritt hier müssten wir jetzt aber eine Division bilden können, also eine Inverse bilden können. Aber es ist eigentlich mehr als das, weil dieser Schritt hier zeigt Ihnen ja gerade, dass Sie hier, das ist ja 1 minus q mal die Summe, dass diese Summe hier ein inverses Element zu 1 minus q ist. Das heißt, dieses Argument können Sie in jedem Ring mit 1 machen, und es zeigt Ihnen eine Formel, die Ihnen das Inverse gibt zu 1 minus q, nämlich dass eine solche lange Summe das Inverse ist zu 1 minus q. Insbesondere können Sie das zum Beispiel machen in dem Raum der Matrizen. Die Matrizen bilden auch einen Ring, die können wir miteinander multiplizieren, die können wir miteinander addieren. Das heißt, wir können genau dieses Argument hier machen mit Matrizen. Und wir können das insbesondere mit der Matrix machen, die uns interessiert. Uns interessiert Identität minus Zeta A hoch minus 1. Das heißt, wenn wir das Q so wählen, dass es Zeta A ist, dann können wir auf diese Art, und dann kriegen wir mit diesem Argument raus, dass diese Summe hier mit Q gleich Zeta A gebildet, dass das das Inverse ist zu 1 minus Zeta A. Schreiben wir es nochmal hin, man kann es dann auch direkt nachrechnen. Es ist nämlich I minus Zeta A mal, ja, die geometrische Reihe hingeschrieben mit Zeta A, also I plus Zeta A plus Zeta Quadrat A Quadrat und so weiter bis Zeta hoch S minus 1 A hoch S minus 1. Wir würden erwarten, dass diese Summe hier so eine Art Inverses ist zu dem 1 minus q, also zu dem i minus Zeta a. Und tatsächlich, wenn Sie das hier ausmultiplizieren, dann haben Sie einmal Identität mal diesen Ausdruck minus Zeta a mal diesen Ausdruck, verschiebt Ihnen hier gerade alles, gibt also mit Teleskopsumme Identität minus Zeta hoch s a hoch s, was hinten übrig bleibt, einfach ausmultipliziert. Und jetzt hilft uns weiter, dass wir wissen, dass das A nilpotent ist. Das A hoch S ist nämlich einfach die Nullmatrix. Das heißt, dieses Ding hier ist einfach die Identität. Und das heißt, unsere inverse Matrix zu I minus Zeta A ist einfach diese lange Summe hier. Und diese lange Summe hier, naja, von der wissen wir, was die Einträge machen. Die Einträge von dem Ding sind, ja, a sind irgendwelche reellen Koeffizienten, Zeta mal a sind also Zeta mal diese reellen Koeffizienten. Das heißt, was hier drin steht, sind Polynome in Zeta und wir kennen sogar den Grad, weil die höchste vorkommende Potenz ist einfach ein Zeta hoch s minus 1. Das heißt, was hieraus folgt ist, dass i minus Zeta a, ja, zum einen, dass es invertierbar ist, dann haben die Inverse ja hingeschrieben, das war aber keine Überraschung, denn die Determinante von dem Ding, das Zeta A, A ist ja so, dass es auf der Diagonale nichts hat, nur drunter was hat. I minus Zeta A ist also eine Dreiecksmatrix mit Einsen auf der Diagonale, hat also einfach Determinante gleich 1. Also, dass es invertierbar ist, wussten wir schon vorher. Und wir wissen jetzt, die Inverse von I minus Zeta A, die ist diese geometrische Reihe in Matrizen. Und man nennt die typischerweise, wenn sie eine geometrische Summe haben, die nicht einfach in R oder in C ist, dann nennt man die typischerweise Neumannsche Reihe, damit niemand denkt, das wäre die einfache geometrische Reihe. Aber es ist genau dieselbe einfache Idee, die dahinter steckt, dass sich hier bei der Teleskopsumme die Dinge wegheben. Und solange sie diese Operation machen können, können sie dementsprechend auch Inversen auf die Art und Weise ausrechnen. Ja, das heißt, wir haben eine Formel für unsere Inverse und damit heißen wir also insbesondere, folgt daraus i minus Zeta a hoch minus 1 enthält eintragsweise Polynome in Zeta vom Grad höchstens s minus 1. Und dann gucken wir uns an, was sonst noch gemacht wird, außer dieser Inversenbildung. Der Rest war ja ganz einfach. Dann haben wir also hier diese Polynome vom Grad s minus 1. Die werden angewendet auf den Vektor. Das heißt, die werden mal 1 genommen und aufsummiert, bleiben Polynome vom Grad s minus 1. Mal Einträge von b genommen und aufsummiert, bleiben Polynome vom Grad s minus 1. Mal Zeta genommen, gibt ein Polynom vom Grad s. Plus 1 gibt ein Polynom vom Grad s. Also damit haben wir r von Zeta ist ein Polynom in Zeta vom Grad s. Ja, das heißt, die Stabilitätsfunktion für explizite Runge-Kutta-Verfahren, die ist nochmal einfacher, ist nicht nur eine rationale Funktion Zeta, sondern ein Polynom in Zeta. Also das ist ganz, ganz schlecht für Stabilität, weil Stabilität hieß sowas, wir wollen sowas haben wie Beschränktheit betragsmäßig kleiner gleich 1 für Realteil von Zeta kleiner als 0. Und sowas erfüllen Polynome dummerweise nie. Also Satz 1, 3, 3. Das ist nicht nur das explizite Euler-Verfahren, was diese Stabilitätseigenschaften nicht hat, sondern explizite Runge-Kutta-Methoden sind weder A-stabil und damit auch nicht L-stabil, das ist ja eine Verstärkung von A-stabil, noch isometrieerhaltend. Und der Beweis ist einfach der, dass wenn Sie ein Polynom haben, R von Zeta, dann wissen Sie, für ein Polynom gilt immer, dass es betragsmäßig gegen unendlich geht, die höchste Potenz gewinnt, für Betrag von Zeta gegen unendlich. Und das widerspricht sich mit den Eigenschaften der A-Stabilität. Denn A-stabil heißt, wenn das Zeta so ist, dass der Realteil kleiner ist als 0, dann müsste das Ding betragsmäßig kleiner gleich 1 bleiben. Wenn Sie aber nur weit genug nach links gehen in die negative reelle, in die negative Halbebene rein, dann geht Ihnen dieses Polynom gegen unendlich, bleibt also nicht betragsmäßig kleiner gleich 1. Genauso Isometrie erhaltend würde bedeuten, auf der imaginären Achse müsste das Ding betragsmäßig gleich 1 bleiben. Sowas machen Polynome aber nicht, wenn Sie den Polynom auf der imaginären Achse, also nehmen Sie das Polynom und setzen ein i mal irgendeine Konstante und lassen die Konstante gegen unendlich gehen, dann geht Ihnen das Polynom gegen unendlich, weil die höchste Potenz sich einfach durchsetzt. Das bleibt also nicht einfach betragsmäßig gleich 1. Das heißt, wir haben keine Chance, unsere schönen qualitativen Eigenschaften mit expliziten Runge-Kutta-Methoden hinzubekommen. Das heißt, es liegt nicht einfach nur am expliziten Euler-Verfahren, es liegt wirklich am expliziten. Und das ist der eigentliche Grund, warum wir von Anfang an in der Vorlesung diese dämlichen impliziten Verfahren mit rumgeschleppt haben. Also das das, was erstmal wirklich, wirklich dämlich aussieht, sowohl vom Quadraturaspekt her, die Etas, die berechneten wir dadurch, dass wir Approximationen an das Y berechnen wollen. Dazu verwenden wir schon das F, möchten wir das F nur an den Stellen auswerten, wo wir es sowieso auswerten müssen, um dann die nächste Approximation an der Zwischenstelle für das Y rauszubekommen. Es ist ja völlig vernünftig, die vorherigen Zwischenstellen Etas zu benutzen. Aber es wirkt sehr dämlich, schon Zwischenstellen Etas zu benutzen, die wir noch gar nicht berechnet haben. Wir haben diese ganzen Probleme der Wohldefiniertheit, ob das überhaupt eine Lösung hat, das Problem, wie wir das rauskriegen. Sie quälen sich am Übungsblatt, dann sieht, Sie gehen da freudig, programmieren Sie auf dem Übungsblatt gerade implizite Runge-Kutta-Methoden für allgemeine Runge-Kutta-Matrizen und allgemeine vektorwertige Differentialgleichungen, indem Sie sich überlegen, wie dann das Newton-Verfahren aussieht und wie man dann auf vernünftige Art und Weise die Jacobi-Matrix da implementieren kann. Das heißt, all diese theoretischen und numerischen Probleme, die man hat bei impliziten Verfahren, die muss man tatsächlich durch, wenn man diese qualitativen Eigenschaften haben will. Das heißt, wir haben nur zwei Möglichkeiten. Wir kennen so ein bisschen, was werden wir noch abschwächen, noch ein bisschen besser machen im Laufe der Vorlesung. Aber im Moment sieht es nur so aus, als haben wir nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir leben damit, dass wir die Schrittweite unglaublich klein wählen müssen, um das qualitativ richtige Verhalten zu haben. Oder aber wir leben damit, dass wir implizite Verfahren benutzen, anstelle von expliziten Verfahren. Das heißt, in jedem Schritt diese möglicherweise sehr komplizierten Gleichungen lösen müssen. Das Ganze ist bei linearen Differentialgleichungen, bei der Pendelgleichung zum Beispiel, war das nicht so schlimm mit dem impliziten Verfahren. Das waren Dinge, da mussten Sie einfach nur eine Matrix invertieren beim impliziten Euler-Verfahren. Das ist was, wo man damit noch gut leben kann. Aber wenn das Ganze ein nicht-lineares Problem ist und Sie müssen dann noch, also Sie müssen in die sehr hochdimensional, müssen Sie in jedem Schritt sowas anwenden wie Newton-Verfahren, müssen also eine Matrix, in jedem Schritt des Newton-Verfahrens eine Matrix-Inversion haben. Die Matrix hat die Größe S mal D, SD, Kreuz SD, Sie haben SD-Unbekannte, SD-Gleichung dafür. Das heißt, Sie hätten S mal D hoch drei Schritte für eine Matrix-Inversion. Das heißt, Sie hätten SD hoch drei Schritte mal Anzahl der Newton-Iterationen, um einen Zeitschritt weiter zu kommen bei Ihrer Runge-Kutta-Methode. Und die Alternative dazu ist es, ein explizites Verfahren zu nehmen und einen so unglaublich furchtbar kleinen Zeitschritt zu nehmen, dass eben diese qualitativen Eigenschaften doch erfüllt sind. Und welchen Tod man von beiden lieber stirbt und entsprechend im Computer uns weniger Aufwand macht, ist dann wirklich eine Sache, die hängt von Problem zu Problem ab. Und die schlechte Nachricht des Tages ist eben explizite Runge-Kutta-Verfahren. Also egal wie kompliziert wir die machen, egal wie viele Stufen, egal wie geschickt wir die wählen, egal welche Konvergenzordnung mit reinbringen, wir haben keine Chance, dass sie Dinge, die abklingen in der Welt, auch abklingen lassen im Computer. Wir können immer das Problem haben, dass etwas in der Welt abklingt und im Computer klingt es aber nicht ab bei der expliziten Methode, sondern steigt gegen unendlich. Und wir können immer das Problem haben, wir haben etwas in der Welt, was betragsmäßig gleich bleibt und im Computer bleibt es aber dummerweise nicht betragsmäßig gleich, es sei denn, wir nehmen implizite Verfahren. Und dass es mit impliziten Verfahren geht, haben wir ja schon gesehen, zumindest an zwei Beispielen. Ja, es gibt noch eine zweite Geschichte, ebenfalls ein Nachteil von den expliziten Runge-Kutta-Methoden, die folgt ebenfalls direkt mit aus dieser Tatsache. Und zwar ist das die Tatsache, Sie hatten ja auf dem Übungsblatt schon gesehen, dass Sie mit S-Stufen höchstens Konsistenzordnung 2S hinkriegen. Das ist, wir haben in diesem Rahmen dieser Vorlesung nicht geklärt, ob wir diese Konsistenzordnung 2S wirklich hinkriegen können oder ob das nur ein theoretischer Limes ist und wir kommen da gar nicht dran. Aber was wir noch zeigen können mit den Mitteln dieser Vorlesung, ist, dass wir bei expliziten Verfahren kommen wir auf jeden Fall nicht dran an die 2S. Bei expliziten Verfahren ist bei S Schluss, Satz 1, 3, 4. Wenn Sie eine explizite Runge-Kutta-Methode haben, dann haben Sie höchstens Konsistenzordnung S. Also die Konsistenzordnung einer expliziten Runge-Kutta-Methode mit S-Stufen ist höchstens S. Das möchte ich Ihnen noch beweisen. Nun, Konsistenzordnung heißt, für alle Probleme, die die Generalvoraussetzung erfüllen, haben wir die entsprechend schnelle Konvergenz. Das heißt, Konsistenzordnung definiert als, wenn wir einen Schritt machen, ausgehend vom richtigen Wert, egal wo der gerade war, kommen wir mit dem einen Schritt, machen wir einen lokalen Fehler der Größenordnung O von H hoch S plus 1. Wenn wir zeigen wollen, dass eine Konsistenzordnung nicht so und so hoch ist, dann müssen wir also nur zeigen, dass es irgendein Problem gibt, bei dem diese entsprechende Geschwindigkeit des lokalen Fehlers nicht schnell genug ist. Und das Problem, was sich anbietet, als Gegenbeispiel, wo die Konsistenzordnung nicht erreicht ist, bietet sich an, erstmal die Testgleichung auszuprobieren. Das ist ein ganz einfaches Problem, und da wissen wir ganz furchtbar viel. Da wissen wir, was diese Stabilitätsfunktion, was das Runge-Kutta-Verfahren macht und so weiter. Also machen wir das hier. Wir wenden an, erstmal, dass wir wissen, Satz 1, 3, 2 sagt uns, wenn wir das Runge-Kutta-Methode anwenden auf die Testgleichung, kommt da gerade die Stabilitätsfunktion bei raus, Stabilitätsfunktion hoch i. Und wir wissen, Satz 1, 3, 2, dass unsere Stabilitätsfunktion ein Polynom ist der Ordnung s. Das heißt, unser r von Zeta können wir schreiben als r0 plus r1 Zeta plus und so weiter bis rs Zeta hoch s mit r0 bis rs in c. Es gilt sogar in r. Wir hatten es da nicht explizit dazu gesagt, aber Sie sehen auch sofort, wenn Sie sich das angucken, wenn a und b c reelle Koeffizienten haben, dann ist es sogar ein reelles Polynom und nicht nur ein komplexes Polynom. Das ist uns aber an der Stelle auch einfach egal. Jetzt gucken wir uns an, was macht die Methode mit der Testgleichung. Ja, dann wissen wir, was dabei rauskommt, ist r von h mal lambda hoch i, wenn wir es auf die Testgleichung mit Parameter lambda einsetzen. Wir möchten ja nur zeigen, dass es ein Problem gibt, bei dem die Konsistenzordnung nicht erfüllt ist. Konsistenzordnung wird heißen, es müsste für alle Probleme erfüllt sein. Also nehmen wir nicht nur die einfache Testgleichung, sondern nehmen auch noch die einfachste aller einfachen Testgleichungen. Das heißt, wir nehmen uns die Testgleichung mit lambda gleich 1 und gucken, was passiert da. Also das heißt, wir wenden unsere Runge-Kutta-Methode an auf das Problem y' gleich lambda mal y, 1 gesetzt, y' gleich y, y von 0 gleich 1. Also die wahre Lösung wäre einfach y von x gleich e hoch x. Nun, wir wissen, unser erster Schritt unserer Runge-Kutta-Methode würde ergeben r von h mal lambda hoch 1. Das lambda ist einfach auf 1 gesetzt. Das heißt, es kommt einfach raus r von h, wenn wir die Runge-Kutta-Methode anwenden, auf diese Testgleichung mit lambda gleich 1. Und r von h wäre entsprechend ja, diese Koeffizienten hier und für das Zeta gleich h eingesetzt. r0 plus r1h plus und so weiter bis rs h hoch s. Das kommt raus, wenn wir einen Schritt machen unserer Runge-Kutta-Methode. Was wäre die wahre Lösung? Die wahre Lösung an der Stelle x1, also x1 gleich h, wäre, ja, wahre Lösung ist offensichtlich e hoch x, ist also e hoch x1, also e hoch h. Nun, und e hoch h könnten Sie entsprechend auch entwickeln. E hoch h wäre eine Potenzreihe entwickelt, 1 plus h plus h Quadrat halbe plus und so weiter, h hoch s durch s Fakultät plus h hoch s plus 1 durch s plus 1 Fakultät und Terme höherer Ordnung, Größenordnung h hoch s plus 2. Die Frage, wie groß kann der Fehler, also wie groß wird dann der Fehler sein, y von x1 minus y von 1? Wenn wir das uns angucken und den Fehler in die Potenzen von h entwickeln, dann sehen wir, unser y von x1 minus y von 1, da können sich maximal die ersten sh-Potenzen wegheben. Also wenn die Stabilitätsfunktion so ist, dass es r0, r1 und so weiter bis rs, dass das gerade hier 1, 1, 1,5, 1 durch 3 Fakultät und so weiter bis 1 durch s Fakultät ist, dann könnte es das Verfahren schaffen, hier einen Fehler zu machen, der nur von dieser Größenordnung hier ist, von u von h hoch s plus 1. Wenn die Koeffizienten nicht so sind, dann klappt selbst das nicht. Aber besser geht nicht. Mehr kann sich nicht wegheben durch das Polynom von Grad s. Wir haben hier einen Term, der verhält sich wie h hoch s plus 1 und den kriegen wir nicht ausgeglichen durch das y von h. Das heißt, wir können angewendet auf die Testgleichung, kann unser lokaler Fehler für diese eine spezielle Gleichung mit einem speziellen Parameter lambda, kann unsere Methode nicht schneller konvergieren als h hoch s plus 1. Das heißt, wir haben keinerlei Möglichkeit, und wenn es Konsistenzordnung mehr hätte als s, dann müsste es aber für jede Gleichung, insbesondere auch für diese spezielle Gleichung, mit einer Potenz gehen, die höher ist als s plus 1. Also um Konsistenzordnung s plus 1 zu haben, müssten wir wie o hoch h hoch s plus 2 gegen 0 konvergieren. Tun wir hier aber nicht. Denn hier bleibt immer mindestens dieser Term hier übrig. Und wenn wir den durch h hoch s plus 2 teilen, dann geht er eben nicht gegen 0. und bleibt auch nicht beschränkt. Also daraus folgt, es kann bestenfalls y1 minus y von x1 gleich o von h hoch s plus 1, jedoch nicht y1 minus y von x1 gleich o h hoch s plus 2 gelten. Und daraus folgt, die Konsistenzordnung ist höchstens S. Und beachten Sie, dass wir hier ausgenutzt haben, dass wir zeigen, dass etwas nicht Konsistenzordnung so und so viel hat. Also wenn die Koeffizienten übereinstimmen würden, Stabilitätsfunktion ausgerechnet, angenommen die Koeffizienten würden übereinstimmen und die ersten S-Terme würden sich wegheben, dann würde daraus nicht folgern, dass wir Konsistenzordnung S haben. Denn dann haben wir ja nur gezeigt, dass für ein spezielles Problem mit einem speziellen Anfangswert wir entsprechend schnell mit dem lokalen Fehler gegen Null konvergieren. Aber das heißt ja nicht, dass es für alle Probleme gilt, auch für irgendwelche vektorwertigen Probleme mit irgendwelchen anderen Anfangswerten. Aber wenn wir ein Problem gefunden haben, für das es nicht gilt, für das es nicht schnell genug konvergiert, dann heißt das, wir haben diese Eigenschaft nicht für alle Probleme. Wir haben eins gefunden, wo es nicht gilt. Das heißt, damit können wir diese Konsistenzordnung nicht höher haben als S. Das heißt, das ist noch ein Problem von unserem expliziten Verfahren. Mit den expliziten Verfahren können wir mit S-Stufen auch tatsächlich nicht höher kommen als Konsistenzordnung S. Nun, an der Stelle habe ich ein bisschen geschummelt im Beweis. Und die Stelle, wo ich geschummelt habe, war, wenn sich die Definition von Konsistenzordnung war, dass der lokale Fehler schnell genug gegen Null geht für alle rechten Seiten der Differentialgleichung, die die Generalvoraussetzung erfüllen. Die Generalvoraussetzung war aber so furchtbar unrealistisch, dass dieses Problem hier erfüllt die Generalvoraussetzung gar nicht. Weil hier steht ein y auf der rechten Seite und das ist nicht beschränkt in y. Das heißt, wir hätten hier eigentlich, habe ich mit dem, was ich bisher gemacht habe, habe ich noch gar keinen Widerspruch zu Konsistenzordnung S plus 1, denn ich habe hier ein Problem eingesetzt, was gar nicht in die Definition von der Konsistenzordnung S plus 1 reinpasste, weil die Generalvoraussetzung auf der rechten Seite nicht erfüllt war. Glücklicherweise haben wir aber gezeigt, dass wenn wir die Konsistenzordnung hoch genug haben, dann haben wir auch eine schnell genuge Konvergenz für Probleme, die die Generalvoraussetzung nicht erfüllen, einfach durch dieses Argument, dass wir die rechte Seite hier hätten abändern können. Das heißt, wenn wir das y so abändern, also wenn wir die rechte Seite so abändern, dass diese Werte gar nicht erreicht werden bei der Methode, weder durch das y1 noch durch das y von x1, weil beides in nur, also die R's sind fest. Das heißt, wenn Sie hier das h einsetzen, kleiner als ein h0, dann haben Sie hier einen gewissen Bereich, der einfach nur angenommen werden kann von Werten in diesem Ausdruck hier. Und Sie haben hier genauso mit e hoch h, haben Sie, wenn das h kleiner bleibt als irgendein h0, sagen wir OBDA h kleiner 1 und interessiert der Limes h gegen 0. Also für h kleiner 1 nimmt dieses Ding hier nur gewisse Werte an, nimmt dieses Ding hier nur gewisse Werte an. Wenn Sie das Problem abändern außerhalb von diesem y-Bereich, dann kommt genau dieselben Entwicklungen raus für kleine h's. Das heißt, mit demselben Argument, wie wir das davor gemacht hatten, mit der Abschneidefunktion, können Sie auch hier zeigen, dass das entsprechend auch dann gilt, wenn Sie hier nicht y' gleich y nehmen, sondern y' gleich eine Funktion f tilde von y und f tilde von y ist gleich y, da wo wir die Argumente benötigen und ist aber für sehr, sehr große y's, die hier eh nicht auftreten, geht es aber gegen 0 runter, sodass es die Generalvoraussetzung erfüllt. Und ich würde Ihnen das an der Stelle gerne so unsauber lassen. Und ich glaube, Sie kriegen das alle. Also wir haben es auch nicht als Übungsaufgabe, weil wir andere Übungsaufgaben hatten, die uns wichtiger waren. Und ich glaube, Sie glauben mir das aber so handwaving, dass ich Ihnen das hier entsprechend ersetzen kann durch ein f tilde y. F tilde y ist gleich y, da wo diese Werte überhaupt angenommen werden, also in dem Bereich Minus und Plus Maximum von dem, was hier als y1 rauskommen kann für h kleiner 1, dem, was hier bei e hoch h rauskommen kann für h kleiner als 1 und entsprechend einfach auf 0 gezogen mit der Abschneidefunktion außerhalb. Und dann ist und mit dieser kleinen Unsauberkeit oder mit dieser Korrektur wird dann aus diesem etwas unsauberen Beweis auch wirklich ein komplett rigoroser Beweis, dass wir Konsistenzordnung S nicht hinkriegen. Ja, und das heißt für die weitere Vorlesung, wir könnten an der Stelle, also wir haben das wie so oft in der Numerik, haben wir immer so kanonische Punkte, wo wir aufhören könnten mit der Vorlesung. Wir hätten aufhören können mit dem expliziten Euler-Verfahren, als wir eine schöne anschauliche Methode hatten, das Problem zu lösen. Wir hätten aufhören können, als wir bewiesen haben, das explizite Euler-Verfahren konvergiert gegen die wahre Lösung. Haben wir nicht. Wir hatten noch Methoden geschaffen oder kreiert, die noch schneller konvergieren. Wir hätten aufhören können, als wir gesehen haben, wir können Methoden kreieren, die ganz furchtbar schnell konvergieren. Haben wir nicht. Wir wollten noch qualitatives Verhalten. Jetzt haben wir gesehen, dieses qualitativ schöne Verhalten kriegen wir nicht durch explizite Methoden, aber ist nicht schlimm, wir haben ja von Anfang an implizite Methoden mitgeschleppt. Wir könnten jetzt aufhören in der Vorlesung und sagen, okay, wenn uns das qualitative Verhalten unwichtig ist, dann nehmen wir die explizite Methode hoher Ordnung. Wenn uns das qualitative Verfahren wichtig ist, dann nehmen wir eine implizite Methode. Und tatsächlich, der erste Teil ist so, wie Ihnen das MATLAB empfiehlt. Also MATLAB sagt Ihnen, wenn Sie MATLAB-Hilfe ODI-Solver nehmen, sagt Ihnen MATLAB, nehmen Sie ODE4.5, also das, was andere Programmpakete DOPRI5 nennen, dieses Verfahren fünfter Ordnung von Dormant und Prinz mit einer schrittweiten Steuerung, wie auf dem Übungsblatt dabei. Das ist erstmal Ihr Mittel der Wahl, solange Ihnen alles andere egal ist. Wenn Sie diese qualitative Eigenschaft brauchen, dann brauchen Sie andere Methoden. Und da könnten Sie solche voll impliziten Methoden nehmen, wie wir sie bisher hergeleitet haben. Und es gibt aber noch einen Trick, den man machen kann, mit dem man das schöne Verhalten von impliziten Methoden rüberrettet und aber die Methode selber ein bisschen einfacher wird, als sie das bei den impliziten Euler-Verfahren wird. Also eine Methode, mit der Sie dieses volle, nichtlineare, große Gleichungssystem eben nicht komplett lösen müssen und trotzdem die schönen Stabilitätseigenschaften haben. Und diese Art von Methoden, die besprechen wir dann ab Donnerstag. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.